Welle Nerdpol wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Welle Nerdpol.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, bei einer weiteren Ausgabe der Welle Nerdpol. Wir machen heute mit einer Podcast-Reihe weiter, wie das sich bei uns irgendwie so ein bisschen etabliert hat. Und zwar geht es weiter mit den DreamWorks-Filmen. Nachdem wir die gesamte Shrek-Reihe besprochen hatten, kam als nächstes auf unserem Zettel die gute alte Madagaskar-Reihe. Denn we like to move it. Neben mir, Matze, sind noch dabei.
Kann ich als Quint noch aussteigen? Oder ist es schon zu spät?
Du hast mit dem Cover noch nicht angefangen, oder?
Nee, ich wollte sagen, Matze macht das Solo jetzt. Das ist okay.
Ich glaube, das möchtet ihr nicht.
Also Commander Amateur ist ein sehr guter Solo-Podcast. Also.
Das stimmt. Und ich habe auch durchaus Erfahrung darin, Filme alleine zu besprechen.
Hey, ich habe eine Folge gehört.
Ich habe auch durchaus Erfahrung darin, Filme alleine zu besprechen. Allerdings glaube ich, dass heute sich unsere Meinungen teilweise sehr weit auseinander divergieren werden.
Wundert mich, dass es eigentlich sehr offensichtlich klar ist, wie man zu diesen Filmen zu stehen hat.
Genauso wie es das leichteste Essensspiel aller Zeiten wahrscheinlich für dich war.
Tatsächlich, ja.
Neben mir Matze sind noch dabei.
Sascha ist auch da. Mhm. Und Quint und Milena und Pascal und Gaben.
Du bist heute richtig voll dabei, oder?
Boah,
er hat gestern Derby gewonnen. Der ist einfach immer noch high. Der HSV gewinnt so selten mal was. Das trägt einen dann so richtig übers Wochenende.
Mit eigenen zwei Füßen.
Er sitzt ja auch mit Schal zu Hause. Scheint kalt zu sein. Bevor es aber losgeht, das Essensspiel. Pascal hatte tatsächlich mal nachgeguckt, was es so an landestypischer Küche in Madagaskar so gibt.
Pfannkuchen.
Nein.
Offensichtlich.
Du meinst
Berliner, oder?
Ich kannte davon nichts. Ich weiß nicht. Pascal, möchtest du dazu noch dich äußern?
Nee, das Ding ist, also ich habe auch halt ein paar Artikel gefunden mit sehr spannenden Gerichten, die auch sehr schmackhaft aussahen, aber das Ding ist, sie kennt halt keiner. Also, weiß ich nicht. Zumindest ich kannte nichts, Matze kannte nichts. Die Wahrscheinlichkeit, dass viele unserer HörerInnen bei dem Vote irgendwas Sinnvolles hätten abstimmen können, wäre gering ausgefallen. Ja.
Dementsprechend habe ich auf meine Liste geguckt, was man noch so an random Essensspiel mit reinschmeißen kann. Und dementsprechend geht es heute nicht unbedingt um verschiedene Gerichte, sondern vielmehr um die Form, beziehungsweise die Masse. Denn die Frage ist, was euch am besten schmeckt. Ein Crepe, ein Pfannkuchen oder ein American Pancake?
Teigfladen.
Ja, wie nennt man, es ist ja letzten Endes nur ausgebackener Teig. So, ich weiß nicht, wie man es besser umschreiben kann. Möchte jemand beginnen?
Der gute alte Pfannkuchen gewinnt bei mir glasklar.
Der Pfannkuchen?
Ja, der dicke, fette Pfannkuchen. Katapa, wie er so durch die Gegend rollt und von den Tieren nicht gefressen werden möchte.
Welches Märchen war das nochmal?
Das war das Märchen vom dicken, fetten Pfannkuchen.
Ja, kennst du das nicht?
Das ergibt Sinn.
Zum Kinder,
ja, wow. Und genau der gewinnt auch bei mir. Ich finde ein Crepe irgendwie, also da kannst du zwar alles drauf tun, aber so richtig abgeholt hat mich das nicht. Und
kannst
der
auch
American
einen Pfannkuchen
Pancakes,
alles tun.
Ja, der American Pancake. Der kam vermutlich zu spät erst in mein Leben, sonst hätte er mich vielleicht gewinnen können. Daher Standard-Pfannkuchen.
Mhm. Pascal. Ist nicht da.
Außerdem Pascal muss ein Pfannkuchen natürlich Sorry. Süß
Pascal
sein und nicht herzhaft.
Ja, ein Pfannkuchen muss süß sein und nicht herzhaft.
Nein.
Ja. Bei mir ist es auf Platz 1 der Crepe.
Erläutere.
Oder? Achso, ich finde den einfach
lecker.
Sehr
danke.
Fantastisch. Ja, es ist einfach Vor allem ist er halt auch vergleichsweise available, weil du den halt dann, es gibt halt Crepe-Stände, aber es gibt selten Pfannkuchenstände. Ich finde Crepe ist, ich mag auch Pfannkuchen, es war so auch so ein Nostalgieessen, was meine Oma immer früher gemacht hat,
mit
Zucker und Zimt, ist auch super. Tatsächlich finde ich da Crepe einfach ein bisschen, ja, keine Ahnung, ist ein bisschen fluffig, also ist ein bisschen fancier, I don't know, mag ich ein bisschen mehr. American Pancake habe ich immer mal wieder versucht, das irgendwie selber auf die Reihe zu kriegen, habe hier auch Ahornsirup, aber irgendwie hat das nie immer so richtig hingehauen, wie ich es erwarte. Deswegen glaube ich, ich habe einfach noch nie gute American Pancakes gegessen und deswegen sind sie erstmal auf Platz 3 mit der Option, dass wenn ich mal irgendwann wirklich die so esse, wie man sich das, also wie sich das irgendjemand mal ausgedacht hat.
So wie Gott es gewollt hat.
Ja, genau.
Genau. Mit 50 dann, Streifen Speck.
Ja, dann könnte das theoretisch noch nach oben wandern, aber erstmal sind es die Crepe und Pfannkuchen.
Bei mir ist es so ein Kindheitsding. Ich habe auch die Pfannkuchen auf 1, weil mein Papa freitags immer fürs Mittagessen zuständig war und er hat sehr, sehr gerne Apfelpfannkuchen gemacht. Und die waren äußerst köstlich immer und ich habe sie auch nie so hinbekommen, wie er das geschafft hat. Und auch wenn mein Papa sonst nicht viel kochen konnte, das war immer geil. Die gesamte Küche hat dann halt 50 Tage noch nach diesem Pfannkuchen gerochen. Aber ist ja auch irgendwo ganz cool.
Du weißt, dass man Fenster öffnen kann. Ne?
Was?
Zu der Art, wie ihr Pfannkuchen macht. Seid ihr so deutsch und messt das alles ab? Oder sind die Mengenangaben hau rein und wir gucken, wie gut die Konsistenz ist?
Dazu habe ich gleich noch eine kleine Anekdote, aber ich gucke durchaus, in welchem Verhältnis man das am besten macht, weil ansonsten hast du auf einmal einen Pancake oder einen Crepe da.
Da es sich beim Pfannkuchen um eine Art des Backens handelt, muss man da auf jedes Gramm genau abwiegen.
Eine ehemalige Freundin hatte ein fantastisches Winnie-Pooh-Kochbuch.
Oh.
Das war echt putzig. Und da gab es halt ein Pfannkuchenrezept drin und das haben wir damals immer, und das habe ich tatsächlich mir abfotografiert und Besitz ist, irgendwo muss es auf meiner Festplatte liegen. Das ist ganz gut. Also, wenn ich mal wieder Pfannkuchen mache, dann mit dem Winnie-Pooh-Rezept.
Sagen, ich bin in dem privilegierten Zustand, dass ich in meinem Leben noch nie Pfannkuchen selber machen musste.
Wie bist du erwachsen
Leute
geworden?
Für mich Pfannkuchen machen.
Wow.
Entsprechend
Ein König.
Ich verneige mich vor dir. Also, ne? Privilegien.
Und Crepe? Ist bei mir auf 2, was ganz einfach daran liegt, es ist halt ich will nicht Spielbudenessen.
Jahrmarkt.
Danke. Mir ist das Wort Jahrmarkt nicht eingefallen. Was es auf dem Jahrmarkt gibt.
Oder
nicht jeder Jahrmarkt ist der Dom.
Das stimmt. Wir hatten in Rahlstedt gab es einen Krogladen, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Krog ist Sandwich.
Es gibt Leute, die wissen nicht, was Krog ist.
Es ist, glaube ich, so ein nordisches Ding.
Echt? Es ist französisch.
Ich wollte sagen, deswegen ist das Wort dafür auch französisch.
Also viel nordischer geht nicht.
Nee, aber tatsächlich, also woanders nennt man es dann Sandwich. Weil zum Beispiel, wenn ihr ja bei
Nein, da ist ein Unterschied.
Also, wenn ihr bei Lieferando oder so guckt, werdet ihr nie Krog finden.
Nee, pass auf, ich habe zu meinem Bruder, Krog ist ein ganz eigenes Thema. Ich habe neulich gesagt, ein Krog ist ja auch nur ein fancy Sandwich. Und dann hat er mich blockiert für 2 Tage.
Ja, so. Und mit was? Mit was? Mit Recht.
Mit Recht.
Dankeschön.
Krog ist schon geil. Aber ich glaube, es kann ja gut sein, dass das, obwohl französischen Ursprungs, in Deutschland dann wiederum nur in Norddeutschland
Das kann natürlich
ist.
Sein. Also vielleicht
halt hier auch
wegen der französischen Nähe zur französischen Grenze dann eher im Nordwesten oder so. Keine Ahnung.
I don't know.
Naja, auf jeden Fall gab es diesen Krogladen bei uns. Ja, mein Hund sitzt jetzt auf meinem Schoß. Danke, Pascal. Und wir hatten halt einen Krogladen in Rahlstedt und da gab es dann eigentlich immer, wenn wir uns da was geholt haben, immer
den
noch einen Crepe.
Den kenn ich. Die haben die besten Crepes gemacht.
Die waren echt gut. Und ich finde Pancakes cool, aber bei Pancakes ist halt immer das Ding, du kaust da gefühlt auf 10 Kilo Mehl immer irgendwie drauf rum, weil die halt so dick und
dann sind es schlecht gemachte Pancakes.
Ich möchte spontan sagen, dass meine Partnerin äußerst gute Pancakes macht, aber trotzdem würde ich ein Crepe und ein Pfannkuchen immer vorziehen. Liegt auch daran, so dieses klassische Pancake mit Speck und Ahornsirup. Ich bin nicht so der größte Ahornsirup-Fan.
Fair. Aber wenn du sagst, dir schmeckt etwas nicht, dann ist ja die Chance, entweder es klingt in dem Fall, als würde dir das Rezept nicht zusagen, nicht, dass deine Partner.
Ich sag nicht, es schmeckt mir nicht. Ich finde nur, dass es halt zu den anderen beiden drunter ist. Und dass es halt mir die Konsistenz halt ist das, was das letzten Endes für mich nach unten schiebt.
Okay, wir merken uns, für Matze ist auf 10 Tonnen Mehl rumkauen etwas Gutes.
Natürlich, okay, dann werde ich nie wieder übertreiben dürfen. Und du auch nicht. Werde ich dann immer beim Wort nehmen.
Nie wieder?
Milena.
Ja, da habe ich sehr, sehr viel Meinung zu, weil Pfannkuchen eines der drei Gerichte ist, die ich machen kann, ohne Rezept. Mehr kann ich auch nicht tun. Meine Ernährung ist da sehr einseitig, wie Saschas Gemüseernährung. Nee, Pfannkuchen, deswegen, ich wundere mich, dass du das nie selber gemacht hast, weil das war immer so, ja, keine Ahnung, ich war allein zu Hause, ich bin allein zu Hause, egal welches Alter, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich mache mir Pfannkuchen. Und da braucht man halt auch nichts abwiegen, das schmeißt du einfach irgendwie in die Pfanne und dann rührst du um und dann passt das schon. Und hoffst, dass das gut wird. Nee, aber auf Platz 1 wäre trotzdem der Crepe, weil das wirklich so ein, also ich habe das viel auf Conventions immer gehabt, wenn wir da cosplaymäßig unterwegs waren und du dann völlig nicht im Charakter bist und einfach den Crepe mampfst. Und die Krock-Geschichte, Matze, ich weiß genau, von welchem Laden du redest, mein Bruder sich nämlich immer Krock geholt hat, als der in Rahlstedt gewohnt hat und ich damals keinen Krock mochte und er mir einfach nur Crepes mitgebracht hat und das war echt super. Und dadurch, dass Pfannkuchen eins meiner Gerichte ist, die ich auch skillmäßig gelevelt habe, kann ich mittlerweile auch einen Pfannkuchen-Flip machen. Und ja. Ich weiß, das können andere Menschen auch, aber für mich, die nicht kocht, ist das schon so ein richtig krasser Skill. Und Pancakes, ja, vielleicht, also bin ich da wie Pascal und habe noch nie wirklich gute gegessen, aber es ist einfach irgendwie dick und fett und nee, so Crepe, das ist einfach so die Dünnigkeit, das ist von der Optik auch das, einfach
das Filigrane.
Ja, ganz genau. Und so ein Pfannkuchen, das ist halt so, pff, ja, okay, wenn ich das mit 12 Jahren hingekriegt habe, dann kann das jetzt nicht so das krasse Gericht sein. Ist natürlich geil, aber ja. Und es ist auch ein Unterschied. Also Leute, die einen Pfannkuchen machen und das verkacken und es dann Kaiserschmarrn nennen, das funktioniert einfach nicht. Sag einfach, du hast es halt verkackt. Dann steh wenigstens dazu, dass du diesen Unsinn da auf dem Teller hast, wo du auch nicht wirklich den mit irgendwas bestreichen kannst, sondern das kannst du einfach nur umrühren wie ein Salat am Ende mit 2 Gabeln. Und das richtig über der Spüle essen, damit du einen ganz furchtbaren Tag dann hast.
Hast du gerade die komplette den südlichen deutschsprachigen Europaraum beleidigt?
Das hat sie beim letzten Mal als auch schon, denn das Thema hattet ihr beim Elias Mbarek-Podcast.
Ich weiß und ich werde nicht müde, das zu erzählen. Ich darf das. Ich bin halb süddeutsch.
Das alte Österreicher. Ich hab einen Freund, der ist aus Süddeutschland. Ich darf das.
Nee, wenn ich bei meiner Familie in Süddeutschland bin, die machen das ständig. Ich sag so, nee, ihr könnt einfach nicht kochen. So steht einfach dazu.
Schämt euch.
So, nee, es ist völlig okay.
Wir haben
das versucht. Du versuchst so einen Pfannkuchen zu flippen und der ist noch nicht, der obere Teig ist noch nicht ganz durch und dann flippt der nur so halb und dann versuchst du es zu retten und dann verkackst du es. Und dann sagst du, ja, hier, komm, ist Kaiserschmarrn. Nee. Das
ist was anderes.
Es ist Kaiserschmarrn was anderes? Der Teig ist derselbe.
Natürlich. Die Intention ist ja anders so.
Die Intention, ich möchte es verkacken?
Ja, du fängst ja an und sagst, ich möchte Kaiserschmarrn machen oder ich möchte Pfannkuchen machen. Aber du kannst ja aus dem angefangenen Pfannkuchen keinen Kaiserschmarrn machen.
Richtig, aber das machen ja Menschen. Und das ist das Problem. Wenn du sagst, ich mache Kaiserschmarrn, weil ich einfach nicht geskillt genug bin, um Pfannkuchen zu machen, das ist okay.
Das ist doch quasi das Äquivalent zu, ich habe versucht Omelette zu machen, das habe ich Rührei gemacht.
Ja, genau. Ja, so in etwa. Sascha.
Nein, eigentlich ist es ganz einfach, Pancakes ist bei mir auf Nummer 1, denn
du magst es dick und rund.
Ich mag mich halt selbst, weißt du, und deswegen, ja. Das war beides.
Chunky.
Das war beides.
Was,
gelungen.
Was sagt das Nilpferd im zweiten alles? Das sexy Nilpferd?
Moto.
Es gibt ja das Meme und ich habe das als hier. Big and Chunky ist der Song.
Big and Chunky.
Anyway. Ich finde, bei Pancakes hast du die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen. Ein schlechter Pancake ist richtig, richtig kacke. Und ein guter Pancake ist halt einfach ein Geschenk des Himmels. Weil so ein richtig geiler, gut gemachter, fluffiger Pancake-Teig. Da ist nichts, da ist keine Schwere drin. Da schmeckt man dann in der Regel auch keine 10 Tonnen Mehl. Es ist halt einfach fluffig, es ist leicht, es ist.
Also würdest du sagen, gut gemachtes Essen
und wegfliegen.
Du würdest sagen, gut gemachtes Essen ist lecker, schlecht gemachtes Essen ist nicht lecker.
Das können wir auf diesen Punkt können wir uns, glaube ich, alle einigen, ja. Dass gutes Essen gut ist. Nein, aber hier Kumpel Daniel macht zum Beispiel sehr gute amerikanische Pancakes, die sind super fluffig, der macht auch Bacon-Pancakes, die sind sehr lecker. Bacon und natürlich Geschmackssache, genauso wie Ahornsirup, aber man kann auf Pancakes ja auch alles mögliche andere essen. Und ich hatte es vorhin schon mal im Chat angedeutet, aber als ich das erste Mal in Amsterdam habe ich sowohl den besten als auch den schlechtesten Pancake ever gegessen. Das eine war in so einem Laden, das war ein expliziter Pancake-Laden.
War es die Pancake Bakery?
Ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein Laden, der als Merch auch einfach mal Soundtracks auf Platte verkauft hat von dem Laden. Es war so ein richtig hipsterige, so mit die Hälfte der Inneneinrichtung besteht aus nackten Betonladen, so. Aber
Hatten Sie die Lichter in so coolen Gläsern? Weil das ist für mich dann immer so ein Hipster-Laden-Hinweis.
Das könnte sein. Auf jeden Fall gab es die Getränke in so Einmachgläsern.
Also klasse.
Auf jeden Fall war halt diese Pancakes waren so lecker. Also es war fast mehr Kuchen als Pancake-Gefühl. Also es war einfach, es war so lecker.
Also ein Pfannkuchen?
Nein. I see what you did there, but no. nein. Und dann einen Tag später waren wir in so einem ganz normalen 0815 Diner Laden, so ein Laden, der aussieht der wie so ein American Diner, wird aber geführt von zwei Pakistanern und einem Inder. Und alles ist ein bisschen weird. Und da habe ich dann einen Schinken-Pancake bestellt. Und das war dann tatsächlich einfach nur ein Pfannkuchen, in den drei Scheiben Schinken eingelassen waren. Und mir war den ganzen, und er hat mir den ganzen Tag versorgt, denn ich, ja, ich habe ihn nicht vertragen, sagen wir es so. Und deswegen ist, wie gesagt, heiß, los, ist bei Pancakes so ein Ding. Aber mit dem richtigen Rezept sind Pancakes fantastisch und deswegen wäre es mein Platz 1. Ich mag Krebs, ich mag Pfannkuchen. Ich würde fast sagen, dass ich Krebs vielleicht noch einen Müh lieber mag, weil sie halt eher dünneren Teig haben und ich so aus der Kindheit so ein bisschen dieses, ich habe die Pfannkuchen von meiner Mama geliebt, aber wenn es dann diesen einen Pfannkuchen gab, der ein Stück zu dick war und den dann nur mit
der erste oder letzte.
Genau, und den dann nur mit Zimt und Zucker zu essen, das war dann sehr schnell eine, ich kaue sehr lange auf diesem Teig herum Situation.
Also wie bei Pancakes.
Nein. okay, ich sehe schon. Ich habe mir heute einen Feind gemacht und werde nichts mehr ordentlich sagen können. Deswegen Pancakes, fertig. Milena war schon Quint.
Quint. Ich bin immer sehr erstaunt. Also erstmal, ich hatte keine Kindheit gehabt, deswegen habe ich keine Meinung zu diesen Fragen.
Das als Erwachsener also, auf die Welt
aber du hast
und ja, genau. Ja. Und hatte ich keine Liebe zu
bin nie wieder Pancakes essen.
Ja, richtig. Nein, also ich bin so fasziniert, wie was für eine starke Meinung man einfach von flüssigem Teig in einer Pfanne oder heißt auf einer heißen Oberfläche haben kann. Ich bin so fasziniert. Ich habe einfach zu wenig Pancakes. Ich finde das persönlich, also Pancakes, Pfannkuchen oder Crepe, was auch immer, ich finde der Aufwand versus das, was man rausbekommt, bei mir jedenfalls, immer so hoch einfach. Du stehst da, dann machst einen Pancake, esse ich den jetzt sofort, oder Pfannkuchen mache, esse ich ihn jetzt sofort, oder tue ich ihn später hin, dann wird er kalt. Wenn ich nebenbei snacke, bin ich satt, bevor ich alles fertig gemacht habe, dann bleibt so viel übrig. Das sind so Probleme des Lebens, finde ich einfach.
Das ist ja der Trick, du machst sie nicht selbst.
Das ist natürlich schlau.
Ich verstehe deinen Punkt, aber Pfannkuchen, Pancakes und Krebs sind auch es sind alles keine Sachen, die man alleine macht. Da muss man schon irgendwie einer anderen Person mindestens.
Okay, wow, sorry.
Ich muss sagen, Milenas Gesichtsausdruck.
Da gehe ich tatsächlich bei Matze mit. Also mir alleine habe ich sie auch noch nie gemacht. Das ist ein bisschen, ja.
Also ich mache die auch für andere Leute. Ich bin ja kein Unmensch. Quint, komm bei mir vorbei. Und dann machen wir Pfannkuchen. Also alles möglich. Geil.
Gutes altes Pfannkuchen-Date.
Ja, ja, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie, es war immer nur stressig gefühlt, Pfannkuchen zu machen. So, aber ich würde Krebs nehmen, weil man die relativ gut erreichen kann, also bekommen kann. Mhm. Und mit kann man relativ gut deftig essen. Das ist das, was ich persönlich am geilsten finde, weil ich die anderen Pfannkuchen und Pancakes in der Form noch nicht gegessen habe.
Ey, so ein Pfannkuchen deftig, mit Käse und Schinkenwürfel ist so geil.
Tut man sie rein oder drauf?
Genau,
ich habe keine Ahnung,
was Milena sagt.
Drauf. Ja. Also du machst den quasi fertig und dann tust du in der Pfanne noch Käse, also so Reibekäse und Schinkenwürfel rein, klappst den zu und dann schmilzt das da drin und das ist mega geil.
Mhm. Okay, ich bin da mal weg. Kurz zu Ihnen.
Ich bin kurz kochen.
Ja, ich habe so Hunger, ich habe gerade gegessen, ne? Aber ich habe so Hunger.
Es ist vegan, außer bei belegten Pfannkuchen.
Nur es kommt halt natürlich immer darauf an, wie dein Teigrezept ist. Wenn dein Teigrezept zu süß ist, dann an irgendeinem Punkt
gibt
es halt.
Ne?
Aber so grundsätzlich ist das sehr, sehr geil. Und ich finde, dass eigentlich bei all drei diesen, wie Matze sagt, das ist ja an sich das Gleiche, nur in einer An- und Darreichungsform. Mhm. Oder sehr ähnlich. Deswegen macht es ja das so vielfältig. Und man kann es mit Fleisch oder generell mit herzhaften Dingen essen oder man kann es auch super einfach mit Apfel, Zimt und Zucker essen und
das Apfelmus.
Ja,
also das wie gesagt, ich habe sehr wenig Pfannkuchen, Pancakes oder Crepes gegessen, aber die wenigen Male, wo ich das gegessen habe, war halt Crepes in deftiger Form mit Schinken und Käse. Mega, mega nice einfach.
Mhm. Ja. My kind of people. Bei Twitter haben wir aktuell 55 Votes mit 22% ganz unten der Pancake. 33 Crepe.
Unsere Fans und, waren auch mal besser.
Ja. Und 45% sagen Pfannkuchen. Also, ne? Und einen Kommentar haben wir von Jan at Coolio Grey. Er ist normalerweise eher der Pfannkuchenesser, aber bei Crepe hat man so viele Geschmacksmöglichkeiten.
Da sieht man, wie man sich selbst einfach einschränkt, weil man nicht denkt, dass man einen Pfannkuchen genauso essen könnte wie ein Crepe.
Wird mit dem viermal klappen oder so ein bisschen schwieriger.
Du kannst halt auch auf einen ganz normalen Pfannkuchen dir Salami packen und den zusammenrollen oder Kochschinken oder so. Das ist nicht anders als ein Crepe.
Da musst du leider an mir vorbei, wenn du das machen möchtest.
Da kommt Garn bei dir vorbei und gibt dir erstmal eine Schelle.
Du musst einfach fucking vierdimensional denken.
War es nicht fünfdimensional bei Perry?
Bei Perry war es fünfdimensional, aber so weit sind wir noch nicht.
Ja. Nee, aber was ich zum Thema Rezepte und Mengenangaben und so, da werde ich irgendwann mal im Arbeit 7 wahrscheinlich hinkommen. Ich war ja mal für einen Monat als Hospitant bei uns im Verlag im House of Food und habe da eine, weil ich musste mir irgendwie Arbeit suchen, habe ich eine Recherche gemacht, was in den verschiedenen Monaten für Rezepte am meisten gegoogelt wurde. Und interessanterweise, in jedem Monat, außer Dezember, wurde am häufigsten nach Pfannkuchenrezepten gegoogelt.
Nun. Und dann halt Weihnachtskekse im Dezember, ne?
Ja, oder Braten, glaube ich, war es.
Ja, okay.
Ne, also dann fürs Weihnachtsessen, aber das fand ich irgendwie absurd. Ich weiß, Milena, hast du da noch ein Gefühl für?
Zu braten oder?
Ja, richtig, nein. Dazu, dass Leute Pfannkuchenrezepte googeln.
Also, sorry, vielleicht mache ich auch einfach falsch, aber so habe ich das gelernt. Meine Mutter hat halt immer, je nachdem, was für eine Menge du hast, du schmeißt halt Mehl rein und dann gießt du das mit Milch auf oder einer Milchalternative und dann haust du da ein Ei rein oder zwei oder je nachdem für wie viele Personen und dann rührst du das um und dann guckst du, ob das gut aussieht und dann kippst du halt gegebenenfalls Mehl oder Milch nach, wenn das nicht gut aussieht.
Du, wenn ich meine Mama nach Rezepten frage, egal für was, sei es jetzt Gulasch oder Braten oder wahrscheinlich dann auch Pfannkuchen, würde sie auch sagen.
Eine Hausfrau hat das im Gefühl.
Nimm mal die Zutaten und dann mach mal so 5 Hände voll davon und eine Prise hier. Aber ich habe ja gesagt, ich habe noch nie ein paar Pfannkuchen gemacht. Natürlich würde ich ein Rezept googeln.
Also. Ja, aber das wiege ich doch, also das verbitte ich mir, dass irgendjemand in meiner Küche Pfannkuchen abwiegt.
ja auch in meiner Küche kochen, nicht in deiner Küche. Wie seltsam wäre das, wenn ich meine Pfannkuchenrezepte, die ich vorher abgewogen habe, zu dir in die Küche schleppe, um dann da Pfannkuchen zu machen. Also,
ja, du nimmst einfach so Tupperdosen mit, in denen die Zutaten schon perfekt abgewogen sind. So, hier.
Ja, so mit so kleinen Drogenbeutelchen, wo dann mein Mehl und mein Zucker drin sind.
Ja, aber das ist skurril. So als Kind habe ich halt natürlich gedacht, jeder macht so Pfannkuchen, wie meine Mutter das macht. Und dann habe ich festgestellt, dass es auch etwas wie Buchweizenpfannkuchen gibt. Und das ist leider ein Verbrechen.
Das klingt nach einem Verbrechen. Warum? Wenn Gluten- oder Zöliakie-Menschen das essen können, wieso ist es dann ein Verbrechen?
Für mich ist das ein Verbrechen, weil es einfach fies schmeckt. Wenn du da dann Nutella drauf packst, ich esse ja auch keine Buchweizennudeln mit Nutella.
Außerdem, es geht nicht darum, dass es ein Verbrechen ist, weil diese Leute das essen können, sondern weil diese Leute das essen müssen. Das ist das Traurige darin. Nicht alles ist eine Diskriminierung.
Können wir kurz mal zu den Buchweizennudeln mit Nutella? Isst du deine Hartweizennudeln auch mit Nutella? Oder was ist die Implikation daraus? Wenn du das nicht mit Buchweizen isst, heißt es, da gibt es eine andere Form von Nudeln, die du dann mit Nutella isst?
Wenn du Marzipannudeln hast, aber die sind natürlich auch nicht aus
Buchweizen. Was? Marzipannudeln?
Ihr wart alle anscheinend nie in Lübeck, kann das sein?
Doch, häufig, aber selten.
Das ist ein ganz anderes Thema.
Okay. Aber also ich meine, die Frau isst halt auch gern Nudeln einfach mit Zucker. Also das ist halt auch eine Sache, die ich nie verstanden habe.
Ich habe da irgendwie gerade Flashback gehabt. Hat Milena da nicht irgendwann was erzählt?
Nee, das hat einer auf Klassenfahrt gemacht. Ah. Und das war, also ich judge niemanden für sein Essverhalten. Ja, das war halt auch so skurril, das werden wir beim Klassenfahrten-Podcast vielleicht aufnehmen können, Spoiler. Aber da, wenn du halt denkst, okay, ich war halt immer nur so bei mir zu Hause oder bei Freunden, so die alle eine ähnliche Küche hatten, so vom Aufbau, und dann siehst du da Kinder, die Nudeln mit Zucker essen, und das war einfach mir, ich glaube, das hat meine Mutter mir verboten, wenn ich gesagt hätte, ich schmeiß mir da Zucker auf meine Nudeln.
Wahrscheinlich ist in dem Ketchup, den man als Kind gegessen hat, nicht weniger Zucker drin, als wenn man einfach Zucker drauf tut.
Nee, das gab es ja bei mir auch nicht.
Es geht ums Prinzip.
Also Nudeln mit Ketchup, das hätte meine Mutter auch nicht. Das wäre auch nicht gut gewesen.
Ich stelle mir jetzt gerade einfach vor, wie da jemand...
Keine Babysoße.
Babysoße, exakt. Gaben hat zugehört.
Aus Babys.
Aus Tränen von Babys.
Wow. Ich stelle mir jetzt einfach vor, wie dann so eine ältere italienische Dame kommt und dem erstmal eine Rückhandschelle gibt, weil er Nudeln mit Zucker isst.
Das ist das italienischste Dessert überhaupt. Zuckerpesto.
Irgendwann, vor kurzem, weil ich bei Facebook durchgescrollt, da war da irgendwie so ein Kochvideo, wo es, also es ging, fing damit an, dass eine Frau hatte Spaghetti umgekocht und die einfach mit so gefühlten jeweils einen Kilo Hack umwickelt und das in eine Pfanne getan, angebraten, noch ein bisschen Gemüse drüber, Rotwein und Tomatensauce drüber, Mozzarella und das dann in den Ofen gesteckt. Und so zwischen den all den Schritten meinte sie auch noch so, even Italians can't be mad at that, it's so delicious. Und holt sie das raus und die Nudeln haben sich nicht mal Mühe gebogen. Die waren einfach gefühlt noch ungekocht, als sie aus dem Ofen kam.
Aber hat sie wirklich einzelne Spaghettis in
Hackfleisch? Nee, natürlich, also es war schon irgendwie so Bündel Spaghetti.
Ah, okay,
stimmt,
alles klar.
Das hätte ich erwähnen müssen. Aber die waren halt wirklich noch ungekocht. Die Kommentare darunter waren halt richtig großartig. So, Italien hier, I'm mad.
Es gab doch auch letztes oder vorletztes Jahr diese britische Kochshow, wo halt auch ein italienischer Chefkoch da war und die Briten halt irgendwie, ich glaube so eine Morningshow oder so ist das, und dann haben die halt italienische Sachen gekocht und der ist jedes Mal so ausgerastet.
Weil sie, ja, wenn man jetzt noch das und das reinmachen würde, wäre das voll lecker. Weil er, ja, aber dann wäre es keine Bolognese mehr.
Ich habe letztens das Umgekehrte gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr Alex kennt. Das ist so ein Franzose, der macht so, der dreht halt richtig, geht richtig in Science
von Essen. Löwen aus Madagaskar.
Nee, der andere. Der hat auch eine Mähne, witzigerweise. Der macht mal so ein Deep Dive in so ein Essen rein. Und dann hat er jetzt angefangen, eine Pasta-Serie zu machen.
Ach, ist das der meinte von wegen, warum kann ich keine Carbonara machen?
Richtig.
Der wird mir in letzter Zeit ständig vorgeschlagen.
Der hat auch irgendwie einen eigenen Wok-Ofen-Herd gebaut und so, oder hat sich eigene Instant-Nudeln gemacht. Also der dreht halt richtig ab und hat dann halt zum Thema Pasta ist er dann, sagt, ja, wieso schmeckt das nicht? Hat er mit einem Kumpel geskypt und sagt dann, ja, okay, ich flieg wohl nach Rom und werde den besten Pasta-Koch, Carbonara-Koch der ganzen Welt besuchen gehen. Und das ist einfach so, diese Dedication finde ich halt sehr, sehr spannend einfach.
Wenn man seine Nische gefunden hat, mit der man
alles für die Klicks
als ja, Content-Creator genau. Geld verdienen kann.
Und gleichzeitig noch seine Leidenschaft befüttert, das ist schon nice.
Und geiles Essen ist schon ziemlich gut.
Ja, ich hätte noch eine Anekdote, aber die dann im Klassenfahrt-Podcast.
Nice,
denn
perfekt.
Wir wollen.
Er wird kommen.
Oh yeah.
Ja. Wir wollen dann jetzt zu einer Filmreihe kommen, die insgesamt 4 Filme umspannt und anscheinend ein Spin-off-Universum, Multiversum. Quint hatte sich da eingelesen irgendwie.
Nee, ich habe mich nicht eingelesen. Sascha hat das gesagt.
An Serien ist es alles äußerst merkwürdig, aber eine Zeit lang kam man so Mitte der 2000er nicht um Madagaskar, King Julian und I Like to Move It herum. Sascha, möchtest du einmal mit den Fakten beginnen?
Okay, aber natürlich, lieber Matze. Madagaskar ist eine Trickfilmreihe. Der erste erschien am 27. Mai 2005 in den USA im Kino und am 14. Juli 2005 in Deutschland. Ursprünglich entstand er unter dem Arbeitstitel Wildlife bei DreamWorks Animation, die entsprechend vorher vor allem mit Shrek und Große Haie, kleine Fische Erfolg feierten. Warum der Film jemals Erfolg war, frag mich nicht.
Shrek?
Nein. 240 Leute haben 4 Jahre lang am ersten Madagaskar gearbeitet.
Wow.
Und in Deutschland waren mehr als 6,5 Millionen Leute im Kino. Auch ich. Interessanterweise ist der Plot stark ähnlich wie der Disney-Film Tierisch Wild, der 2006 rauskam. Aber war sehr viel.
Disney-Film?
Ja, das war ein Disney-Film. Aber quasi überhaupt kein Erfolg war. Es war ein veritabler Flop. Und das Ironische daran ist, dass DreamWorks Madagaskar angestoßen hat, um Disney den Erfolg von Tierisch Wild zu untergraben, was offensichtlich sehr gut funktioniert hat. Das ist diese Jeffrey Katzenberg-Kriegskiste zwischen DreamWorks und Disney, über die wir bei Shrek schon mal ein bisschen gesprochen haben. Es ist mega krass besetzt. Marty, das Zebra, wird gesprochen im Original von Chris Rock und im Deutschen von Rick Avanian. Alex, der Löwe, wird gesprochen von Ben Stiller im Original und im Deutschen von Jan-Josef Liefers. Über den kann man jetzt sagen, was man will, aber es ist schon ein ziemlich hochkarätiger deutscher Schauspieler. Merman wird im Original gesprochen von David Swimmer, Ross aus Friends und im Deutschen von Bastian Pastewka. Er ist eine Hypochonder-Giraffe. Gloria, das Nilpferd, wird gesprochen im Original von Jada Pinkett Smith und im Deutschen von Claudia Urbstadt Minguis, die kennt bestimmt außer Matze niemand von uns.
Ich kannte ihre Stimme, aber den Namen kannte ich.
Ja, okay. Und natürlich sind da noch die Lemuren. King Julian, gesprochen im Original, fantastisch von Sacha Baron Cohen, nicht Carter. und im Deutschen von Steffen Gossler. Maurice, einer seiner Sidekicks, der im Original gesprochen wird, von Cedric the Entertainer und Roland Hemmo im Deutschen. Super spannend finde ich, dass King Julian ursprünglich irgendwie nur 2 Lines im Film haben sollte und als Sacha Baron Cohen für den vorgesprochen hat, hat er diesen Akzent improvisiert und insgesamt auch zusätzlich noch 8 Minuten Dialog. Und die Filmmacher fanden das so geil und fanden das so witzig, dass sie das Skript umgeschrieben haben, um King Julian einen wichtigeren Part im Film zu geben und mehr Präsenz.
Hat sich ausgezahlt, würde ich meinen.
Ja, definitiv. Er hat auch diese die Line "It's got a gecko on it" für seine Krone improvisiert und alles, was danach kam. Und die Leute fanden das halt auch so witzig, dass sie diese ganze Szene gebaut haben und gerendert haben, weil sie halt das Ding so gut fanden. Fun Fact, keins der Hauptcharaktere gibt es tatsächlich im Central Park Zoo, außer Pinguine. Es gibt da keine Löwen, Zebras, Giraffen oder Hippos.
Wahrscheinlich sind sie hingegangen und haben sich angeguckt, was gibt es nicht.
Vielleicht. Auch ganz spannend, es gab ursprünglich einen Gag, dass Mord, der kleine Mauslemur, der ja so fürchterlich niedlich ist die ganze Zeit und ein bisschen gruselig, dass der, dass der eigentlich 37 Jahre alt sein sollte und die Lemuren alle wissen, dass er so seltsam alt ist. Aber es wurde wegen aus Zeitgründen rausgeschnitten.
Und weil das noch gruseliger gewesen wäre.
Ja, das ist richtig. Madagaskar 1, 2 und 3 sind jeweils im selben Jahr rausgekommen wie Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises, was ich enorm witzig fand. genau, der zweite Film, Madagaskar 2, Escape to Africa im Original. Ich habe den deutschen Untertitel jetzt leider nicht mehr.
Flucht nach Afrika.
Meinetwegen. Wenn du das sagst, wird es stimmen. Ist am 7. November 2008 rausgekommen und bereits am 30. Oktober in Russland und der Ukraine, spannenderweise. Die Premiere war
Er ist tatsächlich nur Madagaskar 2.
Fair. Deutsche Premiere war 4. Dezember 2008. Fun Fact hierzu, Chris Rock und Ben Stiller, die beiden Hauptfiguren, haben jeweils genau einen Tag im Studio verbracht, um ihre Audiospuren aufzunehmen. Man sieht, mit wie viel Engagement das Team hier dabei war. Motomoto, das sexy Nilpferd, wird in der finnischen Variante von Ville Valo gesprochen, dem Sänger von Him. Ich finde, das ist einfach einer der besten Fun Facts. Bevor die Rolle des Mankunga erschaffen wurde, sollte Alec Baldwin sich einfach nur selbst spielen in Madagaskar 2. Und zwar sollte junge Schauspielschüler quasi irgendwie baiten, in seine Hunting Lodge zu kommen. Also, keine Ahnung, super weirder Plot. Der zweite Teil von Madagaskar ist hauptsächlich deswegen populär, wegen dem Motomoto-Meme.
Ja.
Und weil der Refrain von dem Motomoto-Song Big and Chunky von Will.i.am eine Viral Sensation auf TikTok ist.
Echt?
Also, ja. Okay. Es ist alles ein bisschen. Ja. Die Zoomer kriegen, was sie verdienen, würde ich sagen. Madagaskar 3, Flucht durch Europa, kam 2012 raus. War der erste 3D-Teil. Das gab es früher mal. Der kam am 8. Juni 2012 in den USA und in Deutschland am 2. Oktober. Premiere war Cannes schon im Mai 2012.
Ein typischer Cannes-Film.
Offensichtlich, ja. Der deutsche Kinostart war 4 Monate später, damit der Film nicht mit Ice Age 4 konkurrieren musste, tatsächlich. Was ich auch ein bisschen krass war, dass irgendwer mal dass Ice Age halt immer noch irgendwas ist, was ernstzunehmend ist an den Kinokassen.
Hatten wir das nicht mal irgendwann im Jahresrückblick, dass das irgendwie komplett absurde Zahlen erreicht hatte?
Ja, auf jeden Fall. Gerade in Deutschland sind beide Reihen sehr, sehr erfolgreich. Der Film hat 145 Millionen Dollar gekostet und hat 742 Millionen Dollar eingespielt zum Zeitpunkt, wo diese Daten aufgenommen wurden und ist damit der erfolgreichste Madagaskar-Film und der erfolgreichste Nicht-Shrek-Film von DreamWorks Animation zu dem Zeitpunkt und hat damit damals Kung Fu Panda 2 abgelöst. War da in Deutschland natürlich auch Platz 1 im Kino. Hat auch nur 3,9 Millionen Zuschauer in Deutschland in die Kinos gebracht. Und ist damit DreamWorks Animations viert erfolgreichster Film.
Überhaupt?
Okay. Der viert highest grossing Film von DreamWorks Animation, der höchste außerhalb des Shrek-Franchises.
Mhm.
Und auch der einzige Nicht-Shrek-Film, der über 700 Millionen Dollar eingenommen hat. Und es ist leider der letzte Film, wo Sacha Baron Carter. Wieso kommt, wo kommt das hin? Sacha Baron Cohen. Mein Gott. Professionalität, Sascha. Okay. Also er
sag einfach Bruno.
Ja, na, Borat spricht da das letzte Mal King Julian. Danach wurde er von Danny Jacobs ersetzt. Dann gibt es noch abschließend die Pinguine aus Madagaskar, der auch ein 3D-Trickfilm war. Also nicht nur animiert, sondern halt auch mit 3D-Effekten aus dem Jahr 2014. Er basiert grob auf der gleichnamigen Fernsehserie, ist aber eine direkte Fortsetzung vom dritten Madagaskar-Film. Er setzt also da an, wo der dritte Madagaskar-Film aufhört.
Wir haben jetzt einen Zirkus.
Genau, aus Gründen. Der Film hat am 8. November 2014 beim Cork International Film Festival in Irland seine Premiere gehabt. Lief am 26. November in den USA an und in Deutschland am 27. November. Der Film hat bei Rotten Tomatoes 73%. Ist also, und das bei 88 Kritiken, ist also eigentlich ziemlich gut. Zwei kleine Fun Facts. Benedict Cumberbatch spielt eine der Hauptrollen. Und es geht im Film um Pinguine. Benedict Cumberbatch ist aber famos dafür, dass er Pinguine nicht aussprechen kann. Er sagt, er kann das Wort Penguins nicht aussprechen. Er sagt eher sowas wie Penguin. Witzig auch, er hat in demselben Jahr eine Dokumentation über Pinguine eingesprochen. und er wurde mal sehr, es gibt ein sehr schönes Interview bei Graham Norton, wo er sich das anhören muss und wo sie sich darüber unterhalten, dass er ja Penguins nicht aussprechen kann. Es ist ein bisschen witzig. Abschließend sei vielleicht noch gesagt, dass der Regisseur von Pinguin aus Madagaskar erzählt hat, dass Tom McGrath, der Sprecher von Skipper, und auch Regisseur der Madagaskar-Filme, in den 78 Wochen, die der Film in Produktion war, nicht einmal die Rolle gebrochen hat und permanent in der Rolle von Skipper war. Ich muss mir vorstellen, das waren die besten anderthalb Jahre ever.
Wow, ja.
Genau, und das ist halt, dass er sowohl im Studio, außerhalb des Studios, wann immer er mit Leuten interagiert hat, war er Skipper. Das sind meine Fun Facts und Facts zu Madagaskar. Es gibt mehrere Serien-Spin-offs. Es gab natürlich Computerspiele und Hörspiele und Soundtracks und Musik und hast du nicht gesehen. Aber ich dachte, ich fokussiere mich heute mal ein bisschen eher auf die.
Dann hast du aber die allerwichtigste Sache bei den Pinguinen vergessen, nämlich wer sie im Deutschen spricht.
Im Deutschen werden sie zumindest im ersten, aber
nein,
nur im ersten
die gesamte Teil, Zeit. Auch, ja, echt? Auch im Spin-off.
Wow. Nun, weißt du, ich als Man of Culture habe die Filme natürlich alle auf Englisch geguckt, deswegen.
Ah, danke. Endlich.
Naja, damals schon im Kino. Auf jeden Fall werden die natürlich. Nein, im Kino habe ich den ersten natürlich auf Deutsch gesehen und ich muss auch sagen, dass ich mich sehr über die Besetzung gefreut habe damals. Also nicht nur von den Pinguinen, sondern generell, weil die Besetzung so gut ist. Es war natürlich niemand anderes als die Fantastischen Vier, eine Hip-Hop-Gruppe von Anno Dazuma.
Pascal, was ist dein Problem mit der Bezeichnung?
Was?
Du hast so Uff gemacht.
Ja, ich glaube, es ging mehr um die.
Aber nicht wegen der Bezeichnung, was also nicht wegen Hip-Hop-Gruppe, einfach nur.
Wegen Fantastische Vier.
Die Fantastischen Vier ein bisschen. Ich sie. Ein bisschen.
Nun, das ist okay.
Ich bin sehr froh, dass ich ein Man of Culture bin und natürlich im Original gekommen bin für diesen Podcast.
Dann kommen wir zum ersten Film. Und da natürlich die übliche Frage: Wie seid ihr denn damit in Kontakt zu kommen? Wann habt ihr den zum ersten Mal gesehen? Ich fange mal an, ganz einfach aus dem Grund, weil mir das beim Nachholen nochmal wieder eingefallen ist. Ich habe den Film damals nicht im Kino gesehen, sondern in der Free-TV-Premiere. Und zwar aus dem Grund, dass das der erste große Film war im Fernsehen, nachdem ich mir von meinem Konfirmationsgeld meinen ersten HD-Fernseher gekauft habe. Oder generell meinen ersten Fernseher, meinen ersten eigenen Fernseher überhaupt.
Gott, du bist so jung.
Tja. Und da lief dann an dem Abend Madagaskar. Und das war dann der Film, mit dem der Fernseher damals eingeweiht wurde. Pascal.
Schweigeminute für deinen Fernseher.
Ich kann es dir tatsächlich nicht so akkurat sagen. Ich würde jetzt mal blind raten, dass ich die so irgendwann zwischen 2008 und 2011 zumindest den ersten gesehen habe. Den zweiten habe ich auch einmal gesehen, das weiß ich. Aber den ersten habe ich wesentlich besser in Erinnerung. Und im Kino habe ich keinen von den Filmen gesehen. Ich hatte auch weder davor noch danach irgendwie eine ausgeprägte Meinung zu den Filmen. Ich glaube, das war wirklich so ein ganz, so ein, ja, den habe ich jetzt auch gesehen. Und es war just another 3D-Animationskomödie. Jetzt nichts, was irgendwie mich so begeistert hätte wie Schreck. Aber genau, daher war das jetzt fast so etwas wie die noch zum ersten Mal oder neu entdecken für mich, weil die mich nie wirklich begleitet haben, also auch nicht das Franchise. Ja, das war's schon. Unspektakulär bei mir.
Ja, ich habe den ersten Teil damals im Kino gesehen und ich weiß, dass das müsste der Zeitraum gewesen sein, als damals unsere beiden oder meine Klasse mit der Parallelklasse zusammengelegt worden sind. Und in der Parallelklasse gab das einen unfassbaren Hype um diesen Film. Die haben den dann zum Teil, ich glaube, jedes Wochenende auf selbstgebrannten CDs nochmal wieder neu geguckt. Da gab es so eine kleine Gruppe, die den wirklich geliebt hat.
Na gut, eure VCD-Zeit.
Genau. Ich selber fand ihn auch gut. Hab jetzt war mir nie sicher, ob ich die Sequels gesehen habe, bis ich dann den zweiten gesehen habe und festgestellt habe, okay, irgendwie ringt da was. Ich weiß nicht, aber nicht, ob ich den damals im Kino gesehen habe.
Quint?
Ja. Ich erinnere mich nicht. Ich glaube, ich habe ihn nie aktiv gesehen.
Im Flugzeug?
Sondern meine kleine Schwester hat den gesehen. Nee, tatsächlich nicht im Flugzeug, glaube ich jedenfalls. nee, meine Schwester hat ihn, glaube ich, sehr häufig gesehen. Das war auch so die Zeit von illegal gebrannten Datenträgern. Und sie hat die halt wahrscheinlich hoch und runter geschaut. Also auch gerade speziell die Nickelodeon-Serie hat sie sehr viel geschaut.
Die Pinguin-Serie.
Und,
die habe ich genau, auch geliebt.
Die fand ich großartig. Ich habe halt jetzt in der Vorbereitung gemerkt, ich kannte den ersten und den letzten Film, also den Pinguin-Film, aber den zweiten und dritten gar nicht. Das war komplett neu und komplett wild einfach auch. Diese Erfahrung.
Stell dir mal vor, man lässt die zwei Filme aus und dann fängt der vierte an und ist so, wir haben einen Zirkus. Mani?
Ja, ich habe ja auch
zu spät angefangen zu schauen. Auf einmal. So, also es ist halt wirklich
der. Also ich kannte halt ja die Serie, deswegen war es für mich jetzt nur eine Art Erweiterung der Serie so. Der Film. Deswegen hat für mich alles Sinn gemacht und ich war dann so, ich gucke ihn halt, gestern habe ich den letzten Film noch geschaut, also den Pinguin-Film, war so, irgendwie kenne ich das alles hier. Okay. Ist ja das merkwürdig. Ja, aber anscheinend habe ich den irgendwie gesehen.
Das Pinguin Extended Universe.
Ja.
Das PCU.
Sascha.
Das Madagaskar Pinguin Extended Universe oder Cinematic Universe.
Sascha.
Ja, ich war damals tatsächlich im Kino für den ersten. Aber auch nur für den ersten. Und das war einfach eine Zeit, waren wir da viel im Kino. Es war so dieser Übergang von Schule zu Ausbildung. Waren wir halt oft beziehungsweise in Norderstedt im Vorort, das war das nächste Kino für uns. Und da waren wir relativ häufig, da habe ich relativ viel gesehen und auch meine damalige Freundin ist gerne ins Kino gegangen. Und dann war das halt entweder so Date Night oder halt auch mit dem Freundeskreis irgendwie. Und ich weiß nicht warum tatsächlich, aber ich mochte damals schon gerne Animationsfilme und ich mag die auch heute, aber ich könnte tatsächlich einfach nicht sagen, warum? Darüber habe ich jetzt irgendwie so im Vorfeld mal nachgedacht. Warum hast du Madagaskar damals gesehen? Warum hast du dich darauf gefreut? Also, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie scheinbar mag ich Animationsfilme. Keine Ahnung. Also, ja, ich weiß nicht, welche Trailer so. Also, wenn man sich überlegt, okay, warum guckst du einen Film über vier Tiere, die mäßig gut animiert über eine Insel laufen und irgendwie, das ist alles so, hä? Aber nun, Filmgeschmack wandelt sich oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich beim ersten im Kino und fand den damals auch sehr, sehr witzig. Ich bin leider immer sehr schlecht da drin, Filmzitate in meinen Sprachgebrauch aufzunehmen, aber ich weiß, dass ich zumindest so die königlichen Fuße eine Zeit lang sehr, sehr viel zitiert habe.
Und King Julian generell. Das hat meine Familie auch sehr viel gemacht.
Ja. King Julian einfach sehr, sehr prägend war und ne, man ist ja auch durchaus dann ein kleiner Fan von Bastian Pastewka und dann kommen dann so Dinge zusammen. Ich habe dann tatsächlich 2 und 3 nicht im Kino gesehen. Ich weiß, dass ich 2 irgendwann mal spät nachts an meinem Schreibtisch auf einer Piraterie-Seite gesehen habe. Ja, also es war dann halt auch wirklich schon spät. Ich glaube, das war dann auch wirklich schon, da war der dritte, glaube ich, auch schon draußen. Ich bin auch der Meinung, dass ich die dritten auch, irgendwann hatte ich, glaube ich, einfach mal dieses Bedürfnis, wie ist das eigentlich fertig gegangen? Und dann habe ich die halt irgendwie beide nochmal zu Ende nochmal geguckt irgendwie. Und den Pinguine von Madagaskar-Film, da war dann schon so, war ich schon so durch mit der ganzen Sache. Den hätte ich niemals geguckt, wenn nicht für diesen Podcast. Und war dann positiv überrascht. Ja, und als die Serien dann im Fernsehen liefen, so dumm das auch klingt, war ich gefühlt zu alt dafür und das hat mich dann nicht interessiert, weil die Erfahrung immer war, dass so Serien-Spin-Offs von DreamWorks-Serien in der Regel ziemlich kacke sind und sich ziemlich nach Cashgrab anfühlen. Ob das jetzt in dem Fall so ist, wie gesagt, ich weiß nicht, ich habe sie jetzt zur Vorbereitung auch nicht mal geguckt, aber das war damals meine Wahrnehmung, deswegen habe ich die Serien dann auch damals nie bewusst geguckt und hatte dann auch, als ich dann irgendwann ausgezogen war, auch einfach keine Antenne, kein Fernsehen. Also, und wenn man da nicht aktiv hingeht und guckt, okay, Streaming Service XY hat das, dann, okay, warum sollte man das dann irgendwie gucken, wenn man nicht zufällig sonntags verkatert drüber scrollt, so, oder drüber zappt. Oder man das halt geguckt hat, wenn man jünger war, aber da spielt dann einfach mein gehobenes Rentneralter da in meine Karten vielleicht, oder auch nicht, man weiß es nicht. Anyway, ja, aber das ist meine Geschichte zu Madagaskar.
Melinda.
Ja, also ich habe den Film natürlich nicht illegal geguckt und ich war auch ein gutes Stück jünger als ich glaube, ich war anscheinend noch in der Grundschule, wenn du sagst, der ist 2005 rausgekommen. Und meine
wow. Ich war nicht mehr in der Schule.
Ja, als du gerade sagtest, ja, das war so Schule und Ausbildung. Ich so.
Du bist alt.
Okay.
Ja, Mileta ist jung.
Ja, nee, nicht mehr. Geht bergab. Nee, es war eine Zeit, wo meine Mutter noch in der Videothek gearbeitet hat und ja, hin und wieder dann mal Filme mitgebracht hat. Und ich weiß, ich wollte diesen Film nicht sehen, weil ich fand allein das Cover so abgrundtief hässlich. Und ich habe bis dahin halt nur Disney-Filme geguckt. Meine Mutter ist, oh ja, du magst auch Animationsfilme. Ja, stimmt auch, hübsche Animationsfilme. Und ich bin meiner Mutter sehr dankbar, dass sie mich dann trotzdem gezwungen hat, diesen Film
kind, zu jetzt guck es.
Wertschätzen zu wissen. Ja, genau. Und ich weiß auch nicht, warum. Also gerade dieses, so schön, dass es bei dir auch so war, Sascha, dieses königliche Fuße war, ist es bis heute irgendwie noch, dass es zwischendurch gesagt wird oder man irgendwelche King Julian Zitate da. Matze erinnert sich an unseren Mitstudenten Julian, den meine Mutter bis heute King Julian nennt. Und deswegen ist er auch so in meinem Handy eingespeichert. Also, weil meine Mutter ihn immer so genannt hat, auch immer noch so nennt. Und ja, ich die anderen Teile dann irgendwann mal, wenn sie im Fernsehen gelaufen sind, habe ich die gesehen. Das habe ich jetzt auch in der Vorbereitung festgestellt. So, ja, okay, gut. Der zweite war noch relativ präsent in meinem Kopf. Der dritte nicht. Und den Pinguin-Film hatte ich schlecht in Erinnerung.
Kommen wir dann noch zu.
Ja, da kommen wir noch zu, genau. Und deswegen habe ich gedacht, so, nee, ich glaube aber so den dritten und den Pinguin-Film habe ich nie zu Ende gesehen damals.
Kurz bevor wir dann zu dem Film kommen, wir werden natürlich dann nicht über Serien reden, aber wenn nur kurz anreißen. Ich habe damals wie Quint auch die Pinguin-Serie sehr, sehr gerne gesehen, weil die halt teilweise äußerst abstrusen Humor hatte. Und ich kann mich noch an eine Sache erinnern, da mussten die irgendwie ein Rennen oder so durch den Zoo machen. Und das wird dadurch entschieden, dass einer der Affen, die ja auch in den ersten beiden, doch in allen drei Filmen dabei sind, dass einer von denen irgendwie eine Bananenschale oder so auf die Rennstrecke aus Versehen schmeißt und die Pinguine dadurch crashen. So Mario Kart-mäßig. Und der andere Affe guckt ihn einfach nur an, weißt du was, mit Kacke auf Menschen werfen, das ist die eine Sache. Aber das hier, das ist ernst. Ich weiß nicht, wieso.
Ich fand die Affen sowieso sehr
fantastisch. Ja, die Affen sind toll. Oh, das hat sich so in meinem Kopf eingebrannt. Das war großartig. Ah, Sascha, bist du wieder irgendwo eingebrochen?
Ja. direkt Affen. Ist euch aufgefallen? Also noch so ein Funfact, den ich gelesen habe. Weil das in den Trailern noch zu sehen ist, aber dann in der finalen Kinofassung nicht mehr. Die Affen wirken ja ganz schön weird im Zoo. So, der eine ist die ganze Zeit mit seinen Rootbeer-Dosen da am rumhantieren und der andere trinkt halt seinen Kaffee. Und ursprünglich hat der sophisticated Affe, der reden kann, die ganze Zeit mit Martini-Glas am Start. Und der andere hat sich halt wirklich mit Bier so besoffen, dass er am Ende vom Baum fällt im Hintergrund in einer der Szenen. Und das mussten sie dann für die FSK, beziehungsweise das PG-Ding, haben sie das durch Rootbeer und Kaffee ausgetauscht.
Mega seltsam.
Oh Mann.
Ja. Und der Affe, der sagt, er könnte dich lesen, liest die ganze Zeit Zeitung. Ja. Also.
kommen wir dann zu den Filmen. Und zum ersten 2005. Gaben, möchtest du einmal zusammenfassen, worum es in Madagaskar 1 überhaupt so geht?
Ich würde den dritten gerne nehmen, wenn das möglich wäre.
Den wollte ich zusammenfassen, aber okay, das wird spannend. Dann nee,
okay. Mach das einfach im
Tandem. Das wird spannend. Dann Quint.
Tja, was soll ich dazu sagen?
Die Story zusammenfassen.
Ich wollte sagen, das war eine relativ klargestellte Aufgabe.
Ich hab gerade geträumt, sorry. Ihr seid im Film zusammenfassen. Also, das Zebra wünscht sich praktisch in der Midlife-Crisis, fällt mir gerade so ein, hat er gesagt, dass er 20 Jahre Lebenserwartung hat, zu seinem 10. Geburtstag praktisch in die Wildnis zurückzukehren, ist vielleicht das falsche Wort, aber Urlaub in die Wildnis machen. Zu gehen und Urlaub machen, gucken, wie es halt wirklich ist. Und hat sich das dann in den Kopf gefasst und ist dann losgezogen, wollte dann, weil die Wildnis anscheinend in Connecticut sein soll, dachte er, nehme ich einfach die Bahn und fahre einfach dahin.
Klassiker.
Das ist natürlich grandios schiefgegangen und sie wurden dann aufgrund von, Tierschutzbestimmungen dann in Richtung Afrika Kenia, geschickt. Kenia, glaube ich.
Mhm. Ja.
Kenia. Und Dinge, die so passieren, und sie sind auf Madagaskar gelandet und gestrandet und ja, waren dann plötzlich nicht mehr ganz so glücklich, beziehungsweise nur Alex, weil er seine ganzen T-Bone-Steaks nicht bekommt, aber der Rest hat sich ganz gut damit angefreundet. Und da treffen unsere Protagonisten dann auch auf King Julian und seine Crew im Flugzeug, mit dem Flugzeug und ich bin so gut in Zusammenfassung.
Ich muss sagen, also,
ich habe ihn erst vor ein paar Tagen gesehen. Ich war gerade so, wow.
Wenn ich den Film nicht geguckt hätte, hätte ich, glaube ich, Probleme.
Jedenfalls, sie treffen auf King Julian, versuchen dann irgendwie von Insel zurückzukommen und bekommen die Möglichkeit, indem sie halt King Julian ein Problem der Lemuren hilft. Und Alex, der in der Zeit total auf Fleischentzug ist, dreht auch völlig durch und will beinahe seinen Kumpel verspeisen, aber with the magic of friendship oder so, ja, kriegen sie es trotzdem noch hin, ihn bei Sinn zu halten und können ihn mit Sushi auf so lange satt halten, bis sie zurück in New York City sind.
Nicht.
Oder nein. Will man so meinen?
Also, ein Teil davon war durchaus richtig.
Ja. ist so ein A for Effort, ne?
Ja,
danke. Also, sie wollen nicht zurück. Also, zumindest, sie gewöhnt sich ja relativ schnell an das Leben. Und ja.
Also, Alex will zurück.
Möchte zurück und der, weil sein Jagdtrieb allmählich anfängt, will er halt ja, die anderen Tiere fressen.
Na gut, er ist halt auch als einziger ein Carnivore. Also das ist halt irgendwie so ein bisschen das ist ja auch eigentlich die große, also was heißt die große, aber dass da es keinen richtigen Antagonisten gibt, ist das quasi die Krise des Films, dass du einen Löwen hast, der gezwungen ist, irgendwie als Vegetarier zu leben und sie dann aber am Ende durch die Pinguine die Lösung des Pesketarialismus entdecken.
Was auch finde ich eigentlich ein ganz, also jetzt vergleichsweise cleverer Gag ist, dass sie halt von Anfang an, dass ihm halt selber als Zootier das Konzept, dass er halt andere Tiere isst, gar nicht so bekannt ist, sondern er halt einfach immer nur denkt, ich esse halt Steak. Ja. So, wo ist mein Steak? Du isst Bananen, wo ist der Steakbaum? Ja. So. Das ist tatsächlich auch gerade für Madagaskar-Verhältnisse echt ganz clever.
Ja. Es ist halt dann auch so, okay, irgendwo in der Reihe haben sie sich dann entschieden, dass alle Tiere sprechen können, außer Fische. Und aber Oktopoden auf der anderen Seite.
Schafe können aber auch nicht sprechen.
Man sieht sie zumindest nicht sprechen.
Ja, stimmt.
Vielleicht wollen sie nicht mit ihnen reden.
Ja. Ja. Also, jetzt, als ich den wieder gesehen habe, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde, die erste Hälfte geht super schnell vorbei und ist unfassbar unterhaltsam. Aber sobald dieser gesamte Plot mit Alex fängt an, seinen Jagdtrieb zu entdecken, losgeht, da zieht er sich wie Gummi.
Ja. Das ist so spannend, aber das hat selbst Jeffrey Katzenberg gesagt, dass er enttäuscht war vom dritten Akt. Also der Producer und Chef von DreamWorks Studios hat selbst gesagt, dass der dritte Akt. Und ja, da bin ich ganz bei dir, Matze. Also der dritte Akt ist, er merkt halt, okay, sie mussten noch irgendwas machen, weil der Film sonst nicht lang genug ist oder keinen dramaturgischen Bogen hat oder so, weil, okay, die Freunde sind dann wieder Freunde und dann ist gut so, okay, und alle Tiere sind eigentlich happy mit da. Selbst Alex findet es dann irgendwie cool und vermisst New York nicht mehr. Was ist dann jetzt unser Problem? Ja, okay, dann Steaks. Aber ich meine, die Szene aus American Beauty ist halt wundervoll zitiert.
Ja, mit den Snakes.
Ja, das stimmt. Also. Apropos dramaturgischer Bogen, es ist eher etwas, was mich so über die komplette Reihe immer wieder ziemlich gewurmt hat, weil ich finde, die Filme und auch gerade der erste macht es auch schon, die gehen immer in eine Richtung und treiben dich irgendwo hin, eigentlich nur um irgendwie ein witziges Setpiece zu etablieren. Jetzt hier zum Beispiel am Anfang das Ganze. Die Tiere laufen halt durch New York und versuchen irgendwie wegzukommen. Und dann unterbindet der Film einem das, nur um am Ende auf einem anderen Weg zum gleichen Ergebnis zu führen. Und das machen die Filme später immer wieder. Und das ist irgendwie super schräg, wenn du halt hier, sie versuchen zu entkommen, sie schaffen es nicht. Und dann wird mit ganz weirden Begründungen dann halt einfach im Drehbuch das so verankert, dass es trotzdem passiert, aber anders, aus anderen Gründen. Und du hättest einfach das auch durchziehen können. Du hättest an diesem Bahnhof sie einfach mit irgendeinem witzigen Kniff hätten entkommen lassen können, hätten dann versucht, dahin zu kommen, wo sie hinwollten, und wären dann auf anderen abstrusen, wir stürzen irgendwo über Meer ab.
Ja, aber das Ding ist, wenn du mit dem Regionalzug nach Massachusetts von New York fährst, ist die Chance echt ein bisschen schwieriger. Also ich bin grundsätzlich deiner Meinung, aber es ist halt schwieriger, mit dem Regionalzug über Madagaskar abzustürzen.
Dann wären sie irgendwie im JFK, wären sie geflohen und wären verwirrt im JFK in irgendeinem Flugzeug gelandet oder was weiß ich, weißt du? So, du hättest irgendwie diese Verfolgungsjagd direkt darin enden lassen können, dass sie in irgendeinem Flugzeug sitzen.
Das hätte natürlicher funktionieren können.
Aber Pascal, dann hätten erstens die Pinguine nicht an den Süd- oder Nordpol? Südpol. Wollen sie, ne? Südpol. Genau. Wären die Pinguine nicht zum Südpol gekommen, eine der besten Szenen im Film, wie ich finde.
Das sucks.
Ja. Aber es ergibt doch auch gar keinen Sinn, dass die Pinguine dann mit.
Die brechen in derselben Nacht auf und werden einfach nur zufällig auch am Bahnhof festgesetzt. Und ich glaube.
Dann werden sie auf einem Schiff halt, dann werden sie auf dem Schiff geflohen, Matze. Es ist halt, du hast ja eine Million Möglichkeiten, also wie es halt jetzt auch passiert ist, die auf dem Schiff sind.
Also ich weiß, ich
fand. Ich will nicht das Drehbuch hier einmal umschreiben, es ist auch jetzt nichts Schlimmes. Es ist mir nur aufgefallen, dass der Film einem ganz oft irgendwie etwas nur macht, um entweder eine Verfolgungsjagd oder irgendwie eine coole Action-Sequenz zu etablieren, das dann einfach quasi wegschneidet hinten und sich dann irgendwie so, ach so, ja, und Tierschützer haben gesagt, die Tiere müssen weg. Und dann so, ja, okay, tschüss. Das ist halt nicht geil.
Was hast du gegen Verfolgungsjagden?
Wie das grundsätzlich.
Ich habe nichts gegen Verfolgungsjagden, aber
sagen, du musst dann, der was gegen Verfolgungsjagden hat mit der Reihe ein tierisches Problem.
Ja. Die sind ja auch super. Ich mag das ja, ich finde sie auch cool, aber ich finde es nur manchmal. Also, der Film hat schon eine Idee, wie die Tiere wegkommen. Die Idee streicht er dann durch und dann macht er halt irgend so was Offscreen-mäßiges.
Ja, ich finde es halt gerade im ersten halt irgendwie schon wichtig, weil du halt sagst, okay, die Tiere wollen halt, also eins der Tiere will halt weg und dann aufgrund der Interaktion der Leute funktioniert es nicht so und dann kriegen sie, was sie wollen, und es ist aber eigentlich doch gar nicht, was sie wollen. Also ich glaube, ich finde zumindest im ersten ist so diese Doppelung irgendwie wichtig für die Geschichte, die er versucht zu erzählen? Grundsätzlich, ja, klar, du hast ganz oft dieses, okay, das, was du beschrieben hast, also das sehe ich voll ein, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass es zumindest im ersten für die Dramaturgie, in Anführungsstrichen, oder für die Charakterentwicklung sinnvoll ist. So.
Wenn wir schon bei, so bei der ersten Hälfte sind und bei Gags und so weiter und so fort, ich finde die, es gibt so ein paar Szenen, die ich ziemlich geil finde. Einmal, wie Martin mit dem Pferd redet, einfach so mitten auf dem Times Square.
Thank you, Officer.
Das fand ich schon ziemlich gut.
Und der Cop auch, die ganze Zeit, da, can I shoot? No, then I need backup.
Oh, sehr dann schön, wie ja. Natürlich Alex, so. Gloria und Melman in die U-Bahn einsteigen und alle rausrennen.
Mhm. Ich finde es so geil, dass die,
aber auch etwas, was
die Tiere so, sorry, dass die Tiere kein Verständnis dafür haben, dass sie Tiere sind und wie sie auf Menschen wirken, wenn sie nicht in ihrer Zoo-Umgebung sind, wo die Leute sie ja bewundern und anfeuern und so, und dann hast du sie halt in einer anderen Situation, alle Menschen reagieren sehr realistisch und die Tiere raffen es halt einfach nicht. Das fand ich immer eine sehr schöne.
Ich finde auch sehr gut die Szene, wo er die Polizei ruft. Ja. Und dann einfach nur Gebrüll durch die Leitung kommt.
Das ist immer, wenn er versucht, mit Menschen zu interagieren.
Ja, das ist großartig.
Aber auch generell etwas, was, also später ist es ja egal, weil da geht ja alles Riot, aber auch im ersten schon inkonsequent, wie halt dann die Menschen mit den Tieren, also auf die Tiere reagieren. Das ist gefühlt klar, Löwe Angst, das ziehen sie durch, aber ich hätte jetzt so bei dem Zebra, das irgendwie über den Times Square läuft, schon ein bisschen mehr Reaktion erwartet. Oder auch, ja,
bei wobei, da wird ja nicht.
Das ist der Times Square.
Ich wollte sagen, das ist der Times Square. Ich glaub, überall sonst in New York machst du dir eher Gedanken als am Times Square.
Ich weiß nicht, war es schon im ersten Teil, wo, wie heißt der nochmal, Marty zwischen aufrechten Gang und Vierbeingang
wechselt? Ja, das machen sie aber alle, die ganzen, also.
Okay. Ist mir nur im dritten erst richtig aufgefallen.
Also besonders ist das ja bei, wie heißt sie?
Gloria.
Gloria.
Gloria. Die geht ja, glaube ich, nie auf vier Beinen.
Ja, ja, ja.
Aber das ist ja, im ersten auch durchaus dann ein Ding, wenn Alex hinter Marty hinterher rennt und dann aber entdeckt, auf vier Pfoten bin ich schneller. Und der letzte Gag, den ich halt noch in der ersten Hälfte sehr, sehr gut finde, das wird aber auch später dann nochmal wichtig. Bin gespannt, wie ihr dazu steht. Ist die Karate-Omi.
Ja, Nanny. Die ist gut.
Oh.
Im ersten Teil mochte ich sie, danach fand ich sie irgendwie. In
Teil 2 fand ich sie in sehr anstrengenden sekundären Antagonisten.
Genau, können wir gleich noch drauf. Im ersten liebe ich sie halt, wie sie Alex
verprügelt. Ja, im ersten ist sie super.
Ja.
Und immer.
Bad Catty.
Kitty. Und immer auf die Hoden. Der arme Tiger. Löwe, was auch immer, Katze.
Dieses Ding. Wusstet, kanntet ihr vorher Fossas?
Nein.
Wen?
Fossa!
Ich auch nicht.
Nee, noch nie gehört vor. Musste ich, ja.
Aber es sind, sie werden ja auch manchmal Fred-Katze genannt. Ist eine auf Madagaskar beheimatete Raubtierart. Aber
ja. Die sehen. Und die wird halt im lokalen Dialekt werden die halt Fossas genannt.
Sie ernährt sich vorrangig von Primaten und anderen Säugetieren. Aber da können wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen über Stil und Animation reden. Es hätte auch eine x-beliebige Raubkatze sein können in der Größe, oder?
Ja, aber es sind halt auch, wenn du so runterbrichst, erkennst du in jeder Raubkatze eine Katze und du hast dein Budget dann halt irgendwo anders hingeschoben und musst halt ungefähr 1 Million unterschiedliche Lemurenarten animieren. Dann können die Fossas haben halt irgendwie 5 Minuten Screentime. Ich finde, dafür war es total okay.
Denn wir hatten das ja auch durchaus bei Shrek, dass durch die technischen Beschränkungen Shrek damals halt so ein bisschen seltsam aussah und sie das aber immer durchgezogen haben. Ich weiß nicht, wie hat es euch das bei Madagaskar so gefallen? Pascal? Der schon wieder stumm ist.
Ja. Sorry. Ich habe mir jetzt in der Sekunde ganz kurz einen Snack in den Mund geschoben, aber das geht. Ich finde generell funktioniert es ganz gut. Ich finde halt, Alex sieht schon immer ein bisschen seltsam aus. So. Aber das ist halt sein. Ja, genau. Er hat halt diese. Also die Mähne ist sehr weird. Das fällt dann halt im zweiten im Kontrast zu den anderen Löwen besonders auf. Aber. Ist jetzt nicht so
Conditioner.
Ich weiß, ich glaube, im ersten hat mich. Marty hat mich im ersten ein bisschen. Also ich finde es grundsätzlich super geil, dass sie halt Marty von der Mimik halt krass auf Chris Rock halt gestylt haben. Weil er halt wirklich auch sich, also er macht halt die gleichen Grimassen wie Chris Rock. Er ist da wirklich sehr, sehr gut für, also hat sehr, sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach. Aber das ist manchmal, fühlt sich halt alles noch ein bisschen, ja, wie du halt gesagt hast, die technischen, also die Möglichkeiten waren noch nicht da, es war noch nicht so weit ausgereift. Deswegen finde ich, hast du hier und da nochmal so ein bisschen Uncanny Valley und es ist alles nicht so ganz smooth. Aber davon abgesehen fand ich es eigentlich ganz gut. Vor allem Melman ist ja auch sehr in seiner Art geblieben, in diesem Tollpatschigen. Das hat eigentlich für mich alles ganz gut funktioniert. Also es sind eher tatsächlich die Charaktereigenschaften, die ich ein bisschen, also oder auch die Charakterentwicklung in großen Anführungszeichen, die Figuren durchmachen, wo ich so ein bisschen eher meine Probleme habe.
Du meinst die nicht vorhandenen?
Aber animationstechnisch, ja. Oder dass man halt einfach Charaktereigenschaften rausstreicht. So, dass man halt, ich fand eines immer ganz witzig, das mit den Hypochonder, mit der Hypochonder-Giraffe.
Das war auch, meine Partnerin hat die ja mitgeguckt, jetzt bis auf den Pinguin-Film. Und den ersten konnte sie mitsprechen. Sagt daran, dass ihr kleiner Bruder das Ding auf Kassette oder CD hatte. Und der immer hoch und runter lief. Sie hatte irgendwas nebenbei gemacht, aber dann immer, wenn irgendwelche besonderen Sachen vorkamen, wie zum Beispiel, wenn das Alex Mame, 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 um ihn zu wecken, das hat sie dann einfach mitgebrüllt.
Ich wollte auch sagen, was ich sehr schön fand in Bezug auf die visuelle Entwicklung der Film ist, dass du die Szene, wie Alex am Anfang von seinen Fans gefeiert wird, wird in jedem Film gezeigt. Also in jedem Madagaskar-Film, logischerweise nicht im Pinguin-Film. Diese Szene, wo er am Anfang auf seinem, in seinem Gehege steht und das Feuerwerk geht los und man sieht vorne die Leute mit ihren, Schaumfingern und so. Und die sieht in jedem, die haben sie für jeden Film neu gemacht offensichtlich, weil man sieht sie halt im ersten, okay, da sieht sie halt aus wie 2005 Animationsfilme aussehen und dann im zweiten stehen da schon sehr viel mehr Leute. Also es ist schon, man merkt, okay, da war schon ein technologischer Schritt. Und der dritte sieht dann ja schon sehr modern aus und sehr gut aus. Und dann siehst du, die Beleuchtung ist anders, die Menschenmassen sind anders. Es ist alles viel, sieht alles so viel besser aus. Und das fand ich ganz spannend. Und gerade, ich habe sie dann ja alle an einem Tag geguckt, jetzt nochmal zur Vorbereitung.
Ist es ein großer Film für dich?
Ja. Ein Epos.
Eine Saga.
Eine Bohrmaschine in meinem Ohr. aber deswegen finde ich dann einfach ganz spannend, so diese technologische Weiterentwicklung zu sehen und dann zu sehen, okay, was ist Stil und was ist technische Limitation und so. Und fand ich dann auch ganz clever von den Machern, dass sie halt immer diese Introduction-Szene irgendwie drin haben. Es lagen ja dann durchaus ein paar Jahre zwischen den Filmen. Und dann ist dadurch natürlich die Vergleichbarkeit noch mal mehr da.
Und Melinda, du als jemand mit sehr starker Meinung zu diesem Thema?
Zu jedem Thema. Ich finde, also bis zum Schluss muss ich da meinem 10-jährigen Ich auf die Schulter klopfen und sagen, du hattest völlig recht. Er war einfach hässlich und auch mit fortschreitender Animation ist er immer noch hässlich. Ich kann das als Stil anerkennen, dass du dich halt bewusst dazu entscheidest, DreamWorks zu sein und niemals optisch auf ein Disney-Niveau kommst, dass du sagst, dann müssen wir halt hier unser Wissen in irgendwas anderes stecken, wenn es schon optisch nicht schön aussehen darf, weil wir das nicht können oder nicht wollen. Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung war. Ich mochte viel einfach nicht. Also die ganzen Bewegungen, dass wenn Tiere auf zwei Beinen laufen, es ist alles, nee, das fand ich auch gerade im zweiten Teil, habe ich zwischendurch gedacht, okay, wow, ich kriege hier so ein bisschen König der Löwen-Vibes, vielleicht weil Löwen, und dann dachte ich...
Ja, weil die Story 1:1 geklaut ist, sorry.
Ja, genau, aber dann dachte ich so, nee, es hat überhaupt nicht den Charme, weil es einfach so unangenehm aussieht. Also gerade auch irgendwie die weiblichen Löwen fand ich ganz, ganz weird. Mhm. Das hat mir gar nichts zugesagt von der Animation. Es war ein witziger Film, ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt, also ich habe mich da jetzt nicht durchgequält, aber das hätte ich mir lieber nochmal auf Kassette gegeben.
Ich muss auch sagen, dass der zweite der hässlichste ist, finde ich, weil der erste, der ist halt hässlich, weil er alt ist, ist okay so. Der ist halt hässlich, wie Ice Age heute hässlich ist, so. Aber der war halt damals trotzdem gut so. Aber ich finde halt der zweite, vielleicht weil ich den dann auch damals nicht im Kino, sondern erst sehr viel später gesehen habe, der sah halt für mich immer schon schlechter aus. Vielleicht liegt es auch an der Farbpalette, die sie genutzt haben oder irgendwas. Ich fand auch die Löwen sahen halt nicht geil aus. So, beim zweiten ist es halt, wenn da dran was Gutes, dann ist es irgendwie das Writing, weil da sind ein paar nice Gags drin irgendwie so. Aber so insgesamt fand ich den zweiten echt krass am schwächsten, optisch auf jeden Fall.
Kommen wir dann zu, wenn wir über den zweiten. ja, ansonsten hat der erste diese ganzen Szenen am Strand fand ich auch noch ganz unterhaltsam. Mit dem wie Marty innerhalb von einem Tag oder so eine Bar aufmacht.
Und wie sie die ganze Zeit das Salzwasser trinken und ausspucken. Das ist auch so der dümmste Running Kick, aber er ist irgendwie witzig.
Es gibt halt echt der ist halt schon witzig über sehr weite Teile. Aber ich weiß nicht, wie es euch ging, so richtig überzeugt oder so richtig diese ich muss jetzt sehr laut lachen Momente hatte der irgendwie nicht. Das war eher dann immer so ein Schmunzeln.
Du meinst so ein lautes Ausatmen durch die Nase? Nee, aber ich weiß nicht, ich hatte durchaus meine Momente, also auch gerade, weil ich dann, ne, Voice-Performance und so klasse ist, und ich glaube, dann vielleicht auch ein paar der für Erwachsene, diese versteckten Gags, man die jetzt nochmal ein bisschen anders wahrgenommen hat als mit 16 oder so, aber ich finde auch der Peak-Comedy vom Film, nicht generell, sondern halt vom Film, waren immer, und das fand ich auch damals schon so und das fand ich heute auch beim nochmal gucken so, ist halt nicht diese sehr platte New Yorker Fish Out of Water Geschichte, sondern halt die Pinguine und die Lemuren so, also der wirklich der Over-the-Top-Humor, der dann halt, der ist trocken, der ist gut geschrieben, der ist gut performt und es ist halt wie das Eichhörnchen bei Ice Age oder die Minions im ersten Ich einfach unverbesserlich, so, das ist pointiert gesetzt, ist es sehr witzig und es hat nichts mit der Hauptstory zu tun und man kann drüber lachen und dann fängt der Rest, dann geht die Story weiter und die ist halt einfach nicht so gut. Und also nicht so gut wie dann diese Seitengags. So. Deswegen war ich überrascht, dass zum Beispiel auch der Pinguin-Film sehr viel besser funktioniert als alles, was die Minions danach jemals gemacht haben.
Für dich?
Und dass die für mich, ja, natürlich für mich. Ich rede hier immer nur über meine Meinung. Es ist ein Meinungspodcast, verdammt.
Ich dachte, es ist ein Faktenpodcast. Es klang nach Fakten, das würde ich so nicht unterschreiben.
Dankeschön. Damit haben wir Fakten geschaffen, Matze.
Perfekt.
Ja, Gam, deine Meinung zu den Gags, zu King Julian, zu den Pinguinen?
Ja, ich war besser unterhalten, als ich gedacht hätte. Ich habe ihn halt irgendwie 2005 oder so das letzte Mal gesehen und meine Motivation, die jetzt zu gucken, war auch eher so, na gut, du musst sie ja irgendwie gucken, so, es reicht nicht, sich irgendwie an die 15, 16 Jahre alten Erinnerungen, die hochzuwirken.
So wie Rico die diversesten Gegenstände aus seinem Magen hochwirkt.
Fußens!
Und ja, gerade der erste hat mir doch deutlich besser gefallen, als ich gedacht hätte.
Quint? Humor?
Fand ich gut eigentlich. Die Pinguine sind halt sehr, sehr nice. Der Rest ist so wild gemischt, fand ich. Ich hatte eine Szene aus dem zweiten, wo ich weiß nicht, das ist schwierig zu beschreiben, dieses Gefühl, du willst eigentlich gar nicht lachen, weil es gar nicht so witzig ist, aber du musst trotzdem lachen. Oder es ist dann wirklich mir so aus mir so herausgebrochen. So wie ugly crying, aber ugly laughing.
Finde ich gut.
Und ich saß da, war wirklich so oder habe ich angefangen zu lachen. Und ich war so, was ist denn da los? Und das war die Szene aus dem zweiten, wo sie mit dem Flugzeug
aber noch im ersten.
Achso, ja. Da war ich zu früh dran. Aber ja, also ansonsten ist der im ersten.
Welches mit dem Flugzeug?
Das ist aus dem zweiten.
Ich weiß, glaube ich,
ja, sorry,
genau.
Ja,
deswegen.
Erzähl ruhig.
Nee, ist gut, ich kann das auch später erzählen. Ja. Also der erste war so humortechnisch, ist okay. Also ein paar witzige Referenzen, aber war jetzt nicht so wie im zweiten, wo ich dann gezwungen wurde zu lachen.
Ich muss ja auch sagen,
warum habe ich meine Emotionen nicht unter Kontrolle?
Also ich muss sagen, so aus. heutiger Sicht, anscheinend stehe ich damit auch auf weiter Flur, finde ich Julian anstrengend und nervig. Mehr anstrengend und nervig als alles andere.
Ja. Nee, muss ich dir leider recht geben. Als Kind fand ich ihn unglaublich witzig. Da fand ich die Serie auch irgendwie, oder in dir eine Serie witziger. Und jetzt habe ich das nochmal gesehen. Ich dachte so, oh, nee. Also gerade im dritten fand ich ihn irgendwie schlimm. Im ersten war ich so, es ist okay, vielleicht noch so aus Nostalgie für mich. Aber das war über die, also zweiter und dritter Film, dachte ich so, man hätte ihn jetzt auch irgendwie noch weniger dosieren können.
Da bin ich. Die haben ihn halt so gezwungen, so mitgenommen, ne?
Also,
ja, es ist halt, wenn dein erfolgreichst, also wenn du zwei Sidekicks hast und die sind mega erfolgreich, dann musst du mit denen halt was machen. Und ich finde, da hat sich Madagaskar schon arg zurückgehalten, dass die das 2 und 3 nicht noch sehr viel mehr die Pinguin und King Julian Show geworden ist, als es halt andere Filme dann gemacht haben, andere Animationsfilme mit ihren Sidecharaktern.
Ja, das stimmt.
Ja gut, das stimmt. Aber es war schon, also, ne, wie Minja sagt, schon sehr anstrengend zum Teil und
ja, also im ersten war es noch witzig und danach war ich so, ja, okay.
Vielleicht ist das der Vorteil, wenn man die Filme geguckt hat, als man erwachsen war, der Humor ändert sich dann nicht mehr und man findet die heute immer noch witzig, anstatt wenn man halt irgendwie sagt, okay, das fand ich in der Grundschule witzig, finde ich das heute immer noch witzig.
Ich hatte einen fantastischen Humor.
Du hast bestimmt immer noch einen fantastischen Humor, wenn man den mal sehen würde.
Achso, ich dachte, wenn man den ahnt. Aber.
Milena ist einfach auf einem Gott-Tier, während wir alle und irgendwo darunter sitzen.
Dem kann ich nicht widersprechen.
Pascal, hast du noch eine Meinung zu King Julian und generell dem allgemeinen Humor?
Ja, ich fand da tatsächlich, da hatte mich ein bisschen unterwältigt, glaube ich, einfach. Ich fand King Julian auch nicht mehr so cool. Also das ist halt wirklich das Allermeiste, was da irgendwie dann witzig wird, was ich aber vielleicht gar nicht so witzig finde, kommt halt dann einfach übers Voice-Acting. Und die Pinguine sind da für mich tatsächlich auch die sicherste Bank, was den Humor angeht. Und deswegen ist leider auch einfach für mich die Gag-Dichte gerade im ersten zu gering, als dass ich da richtig mitgehen könnte und den als gute Komödie für mich abspeichern kann. Das ist irgendwie leider echt enttäuschend. Also das ist, da kann er für mich nicht mal mit dem ersten und natürlich erst recht nicht zum Beispiel mit dem zweiten Shrek mithalten. Das ist halt dann schon so, dass ich sage, okay, es gibt Gags, die sind gut, es gibt lustige Sprüche, die werden immer so relativ random halt rangepackt. Das sind ja auch ganz oft Referenzen oder wenn King Julian sagt, New York Giants, so, und du verstehst, okay, ja, alles klar, die Sportmannschaft, so, das kommt später nochmal mit den New York Knicks und das sind witzige New York Gags, die sie da immer mal einbauen, das kann man schon machen, aber am Ende ist es halt leider so, er ist halt zu sehr darauf angewiesen, eigentlich durchgängig lustig zu sein, weil halt die Hauptgeschichte einen jetzt als Kind vielleicht noch, das kann ich nicht einschätzen, aber als Erwachsenen ehrlicherweise nicht so packt. Ich habe, wenn man schon mal auch weiß, worum es geht, ist da halt auch einfach weder auf emotionaler Ebene noch, dass das irgendwie ein Spannungsaufbau drin ist. Ey, da passiert halt eigentlich ganz wenig.
Du warst emotional nicht
und dann
abgeholt.
Brauchst du halt die nee, ich war emotional nicht abgeholt. Und dann brauchst du halt die komödiantische Ebene, wie es halt ein Shrek macht für mich. Und da ist der hier halt auch, die Gagdichte ist nicht hoch genug und auch da sitzen auch zu wenige für mich. Das ist halt ein bisschen schade. Deswegen ist er für mich, wirkt er dann für mich auf einmal so sehr 3D-animationsmäßiger Durchschnitt. Weil ich muss sagen, in der Folge Gravity Falls oder so hast du habe ich in der Regel mehr Gags, sogar quantitativ, als jetzt im ersten Madagaskar, die mich wirklich zum Lachen bringen. Und hier ist es halt, nicht so. Das ist das Problem. Der Film ist zu sehr darauf angewiesen, witzig zu sein und ist es dann irgendwie gefühlt nach 16 Jahren. Für mich auf jeden Fall.
Ich glaube, wir können alle, die es gesehen haben, zumindest sagen, dass was weiß ich, was ist das Äquivalent, 4 oder 5 Folgen von Gravity Falls immer besser sind als jeder Madagaskar-Film.
Das ist nicht falsch.
Ne?
Also optisch sind die beide nicht der Burner.
Boah, Milena, geh nach Hause.
Sie ist schon zu Hause.
Ja, dann geh weiter weg.
Und das eine ist sogar Disney. Wahrscheinlich ist das noch enttäuschender deswegen.
Das besprechen wir beim großen Gravity Falls Podcast.
Zu dem Milena nicht eingeladen wird, offensichtlich. Boah, der tat weh.
Aber so insgesamt, Pascal, bin ich da durchaus bei dir. Es ist okay, aber ich weiß nicht, mir würde jetzt nichts fehlen, wenn ich den jetzt wieder, wie viel ist es her? 17 Jahre? Nicht sehen muss.
Nee.
Aber er ist auch nicht scheiße, also nee. Ich würde ihn ein Kind immer noch gucken lassen.
Ja.
Also, und dann würde ich mich auch
dazu setzen, es erlauben.
Gucken und mir nicht. Ja, genau, also ich muss mir halt immer so die Frage stellen, würde ich das einem Kind zeigen oder ist da irgendwie mein pädagogisch unwertvoller Anspruch? So, ist das gut genug, als dass ich das gutem Gewissens einem Kind, was ja auch da die Zielgruppe sein soll, mehr oder weniger, kann ich das mit gutem Gewissens dem Kind heutzutage auch noch zeigen? Animation sei mal dahingestellt. Es ist ja immer noch guckbar und ich würde mich da auch als erwachsener Mensch nebensetzen und jetzt.
Nicht aus dem Wohnzimmer fliehen.
Ja, genau. So, also es gibt ja solche Filme, die vielleicht früher mal cool waren und dann guckt man sich die jetzt an und sagt, das geht einfach auf so vielen Ebenen nicht mehr. Oder auch neue Filme, die einfach schlecht und pädagogisch unwertvoll sind. Und dann sagst du so, das gucke ich mir als Erwachsener nicht an und ich will auch nicht, dass irgendein Kind das guckt. Mhm. Und das ist das hier ja nicht der Fall.
Ja, aber ich glaube, das trifft so, wenn ich das so richtig mitbekomme, den Tenor von allen, oder? Gut. Dann kommen wir zum zweiten Film.
Das bin nicht ich. Das möchte ich nur einmal betonen. Das
ist bei Milena jetzt.
Das bin ich diesmal.
Du bist dann mache ich das, damit ich den Pinguin-Film nicht zusammenfassen
muss. Ich meinte die Sirene. Ah, was ist okay.
Achso.
Das ist meine Sirene. Hier ist eine Party oder so.
Quint ist bei dir. Hast du wieder was im Treppenhaus gemacht?
Nee, diesmal nicht.
Dann Melinda, fass doch gerne mal den zweiten zusammen.
Ach ja, ich versuch's mal. Ansonsten, Quint, brauche ich deine Hilfe.
Du hast ja deinen Experten an der Hand zum Glück.
Ja, richtig. Sie versuchen dann ja, damit endet der erste Teil ja, dass sie dieses Flugzeug haben und dann der Plan ist ja immer noch, nach New York zurückzukommen. Und das scheitert natürlich kolossal, weil das ist ein Flugzeug, was von Pinguinen und Affen zusammengebaut worden ist.
Nein, repariert ist, denn das ist das Flugzeug ist einfach nur dieselbe Art von Flugzeug, mit der Amelia Earhart verschwunden ist, spannenderweise.
Ach was.
Eine Lockheed irgendwas und die ist halt in Madagaskar, hing im Baum da und die Lemuren drin gewohnt, aber das ist schon ein echtes Flugzeug.
Ich weiß trotzdem nicht, ob ich darin fliegen möchte, wenn es von Affen und Pinguinen repariert worden ist und nicht zusammengebaut.
Nee, die Affen kamen ja später zur Reparatur dazu. Das war ja nur Lemuren und
Aber Lemuren sind auch Affen.
Ja, dann sind das natürlich ausgebildet.
das wollte ich halt damit sagen.
Die sind auch Affen.
Ja, okay, ich weiß. Dann hast du recht. Dann ist es natürlich umso enttäuschender, dass dieses Flugzeug über Afrika irgendwo dann abstürzt, weil damit konnte keiner rechnen.
Sie haben halt einfach nur kein Benzin mehr gehabt.
Das war halt ich finde, sie sind weitergekommen, als ich es gedacht hätte.
Naja. Also. Es wird ja nicht genau verortet, wo genau in Afrika sie abstürzen. Es kann auch einfach sein, dass sie es einfach nur übers Wasser geschafft haben und dann abgestürzt sind.
Ja. Das ist weiter, als ich es gedacht hätte. Ich bleib bei meiner Aussage.
Naja, auf jeden Fall stürzen sie da irgendwo ab und die Pinguine sagen natürlich, ja, keine Ahnung, so 6 bis 8 Wochen kriegen wir das hin. 6 bis 8 Wochen? Nee, 6 bis 8 Monate. Ja, viel Spaß in Afrika. und die vier dann das Leben in ihrer ursprünglichen Heimat quasi wiederfinden. Und wie wir dann feststellen, ist es tatsächlich auch von Alex seine Heimat, weil er als Babylöwe von Tierfängern mitgenommen, verschleppt worden und dann über Umwege in den Zoo gekommen ist. Es ist sehr schön, er findet da seine Familie wieder aufgrund eines Mals an seiner Hand, was das im ersten Teil auch
aussieht wie da Afrika.
Was aussieht wie Afrika, der Dad hat es auch. Also es ist so ein
Familien-Ding. Es ist auch wirklich nur im zweiten Film da, sonst gar nicht.
Ich meine, im dritten kann man es manchmal ganz leicht sehen. Ja.
Ja.
Marty
ist kein guter Redcon.
Findet seine Zebraherde und ist am Anfang auch ganz glücklich und läuft mit denen und sie haben auch alle dieselbe Stimme und sehen alle gleich aus und das ist toll und sie fühlen alle dasselbe, was Zebras halt so fühlen. Man läuft und läuft.
Crack-a-lacken.
Zebras furzen enorm viel.
Wissen wir das aus dem Film, oder ist das ein Fact, den man weiß?
Tatsächlich.
Das sind Dinge, die Matze halt einfach weiß.
Ich glaube, das wurde uns, als wir in Südafrika waren, wurde das in dem Reservat erzählt, in dem wir waren. Weiter, Milena.
Danke.
Read the room, man!
ja, und so ist da jeder quasi in seiner unter seinesgleichen. Melman hängt mit den anderen Giraffen ab und wird dann ein bisschen der Medizinmann, weil eigentlich, wenn du krank bist, stirbst du halt. Und dann wird dir sehr makaber einfach schon ein Loch gegraben. Ich muss und dann, euch für die Löcher sehr witzig. Halt. Ja, und dann nimmt er sich das Ganze ein bisschen an und überkommt auch so ein bisschen seine ja, Krankheitsangst, und indem er andere heilt. Und Gloria ist unter anderem Hippos, und zuerst verbringen sie alle eine klasse Zeit, aber dann muss Alex ein ja, Ritual der Löwenherde über sich ergehen lassen, um da in diesen Kreis der Löwen aufgenommen zu werden. Das war, weiß ich nicht, wenn er erwachsen wird.
Er muss seine Mähne sich verdienen.
Danke, das muss er tun. Und er dachte sich, wow, easy, ich komme aus New York, so eine Show abliefern, das kann ich.
Ein Tanzbett.
Wie war das mit Plots, die nicht starten würden, wenn die Charaktere der Filme sich richtig unterhalten würden?
Ja, das war auch das. Ich war so, lass es dahingestellt sein. Er muss dann halt in diesem Battle antreten, was leider kein Dance-Battle ist. Er versucht es. Und das Ding ist auch Gott sei Dank nach 30 Sekunden vorbei. Er kriegt auf die Fresse, verliert. Und er und seine Eltern werden aus der Herde gestoßen. Und was ein fieser Plan war von, wie hieß der Bösewicht noch gleich? Ja, er war halt so der hässliche Scharverschnitt, ohne irgendwie auch nur ein wenig
Charakter.
Ja, ohne Charakter, ja. Und er war so, oh nein, ich bin jetzt hier der König des Ganzen. Oh nein, wie konnte das passieren? Und ich fand ihn
Er hat auch diese seltsame Frisur. Er sieht halt einfach aus wie, weiß ich,
ja,
Mads Mikkelsen, so ein bisschen. Oh.
Das tatsächlich stimmt. Guter Vergleich.
Ah, schlimmes Ding.
Ja, dann.
Und ja, die Omi kommt auch noch kurz vor, weil sie mit einer Reisegruppe unterwegs ist.
Miezekatze.
Das war witzig. Und dann kam sie aber irgendwie sehr oft vor und wurde irgendwie anstrengend.
Und war nicht mehr witzig.
Und war nicht mehr witzig, ja, leider. So, erster Teil war witzig. Die erste Szene, wo sie da auftaucht und du denkst, oh, das ist ja witzig. Sie ist halt hier mit so einer Reisegruppe unterwegs. Das ist auch irgendwie sinnig, aber nun denn. Und dann passiert sehr viel, weil
das ja, Wasserloch trocknet aus.
Genau, und da gibt es viele verschiedene Versuche, das wieder zu befüllen. King Julian, der sagt, wir müssen ein Opfer darbringen. Melman, der denkt, er muss sterben, weil er die Medizinmann-Krankheit hat.
Er hat braune Flecken.
Denkt er, ja, einen braunen Fleck auf seiner Schulter.
Den braunen Fleck,
den er im ersten auch schon hat.
Wo er sich ja auch noch, wo er sich drüber aufregt. Ich habe da, glaube ich, einen neuen braunen Fleck.
Yeah. Den gleichen hatte der ehemalige Medizinmann auch schon. Deshalb fällt ihm das ja nur auf den einen gedacht.
Das ist die Medizinmann-Krankheit.
Das ist so.
Und
so, ich fand, die Giraffen waren echt ein Highlight in dem Film.
Ja,
das stimmt.
Melman.
Dann streiten sich natürlich
ja,
alle noch.
Ja, also wo ich sagen muss, Alex ist halt auch hier wieder der Arsch.
Ja, also klar, er ist ein ganz stiller Charakter.
Kann mir mal irgendjemand erklären, wieso sie dachten, dass Alex die Hauptfigur der Reihe werden soll?
Ben Stiller.
Er ist der Löwe.
Gut, aber mehr auch nicht, oder?
Ja.
Er ist, ich glaube, die Idee würde halt darin bestehen, ihn halt auch einfach als Charakter zu der Figur zu machen, wie jetzt es dann auch wieder ein Shrek ist oder sonst jemand, der halt die meiste Charakterentwicklung durchmacht. Die verkacken das nur halt fabelhaft, weil denen das nach dem ersten Film auch scheißegal ist. Aber gut, der zweite versucht es ja mit dieser, der zweite hat ja viel Alex-Story um die Beziehung zu seinem Vater, aber das ist halt hier leider, ja, finde ich wieder das gleiche Problem. So, ey, du versuchst wirklich diese ernsthafte Story da reinzudrücken und das ist so wack.
Es ist halt, klappt halt am nicht. Anfang hatte ich echt gedacht, okay, jetzt machen sie hier einen auf richtig ernst, wo das Kind verschleppt wird, was auch durchaus dramatisch und alles ist. Und danach ist es aber, boah, ja, Dramatik, ne, heute nicht.
Vor allem überlebt Alex als Kind in dieser Kiste durch Fisch. Warum kommt er dann nicht darauf, mal Fisch zu essen auf der Scheißinsel?
Kannst du dich an alles erinnern, was vergessen. Du mit 2 oder 3 gegessen hast?
Ja.
Er kann sich an die Rasse erinnern. Wo halt extrem traumatische 20 Monate auf hoher See mit nur Fisch.
Ich wollte sagen, also. Von irgendeinem Fluss irgendwo im Kontinent Afrika bis New York Hafen in einer Kiste zu treiben, das bleibt, glaube ich, hängen.
Ja.
Aber das ist ja.
Dann hätte er im ersten auch eigentlich so mega PTSD haben müssen, als er mit der Kiste vom.
Ja, voll. Das, Kontinuität ist nicht die Stärke der Filmreihe.
Sorry, Pascal.
Noch merken.
Nee. Nach alles gut. Aber wie der Film halt auch mit seinen Schauplätzen umgeht und die alle so wie halt so Theatersets benutzt, so im Sinne von: Das ist New York, das ist Afrika, das ist dieses Trinkloch mit den 100 Löwen und da gibt es den Papa von Alex. Das heißt, wenn Alex über Afrika abstürzt, dann ist es, und wir wissen jetzt ja alle, wie groß Afrika wirklich ist, dann ist es auch überhaupt nicht unrealistisch, wenn Alex da irgendwo auf einmal im Schauplatz Afrika ist, und im Schauplatz Afrika ist auch Alex' Vater. Und wenn das der erste Löwe ist, den er trifft, dann macht das ganz viel Sinn. Und dann gibt es noch Madagaskar und später gibt es dann noch Europa. Also das ist wirklich, ja, ich meine, das ist jetzt, muss man jetzt den Film vielleicht nicht zu sehr vorwerfen, weil es halt immer noch dann ein Kinderfilm ist.
Es sind Tiere, aber die so sprechen und auf zwei Beinen reden. Wie viel Realität wollten wir hier?
Bisschen mehr. Aber es ist trotzdem, seltsam. Es ist halt so dieses. Als hätten wir halt wirklich nur so, ja, Afrika ist halt.
Also, diese, ja, wir können festhalten.
Diese Verbannung von, also wo sie hinkommen.
Das hat
die
ja auch
gehen
gar
zwei
nichts,
Meter weiter.
Sie sind halt irgendwo da, wo unheimlich viele Okapis und Dornbüsche sind und kein Wasser. Und das ist aber auch komplett egal. Ja. Weil die Eltern putzen halt irgendwie. Und man redet zwar.
Ja, und sie kommen ja auch immer, sie können einfach wieder zurücklaufen, niemand stört sich.
Ja, genau, also diese Verbannung ist so weird und nutzlos.
Also, wir können festhalten, die Macher von Madagaskar denken, dass New York genauso groß ist wie ganz Afrika und ganz Europa. So fühlt es sich zumindest an.
Ja.
Die sind einfach nur unglaublich schnell.
Sorry, ich glaube, Milena, du warst noch gar nicht fertig.
Sind wir schon durch mit dem Film? Nein. Naja, sie versuchen dann das Wasserloch wieder zu mit Wasser zu füllen, weil sie feststellen, dass der Damm gebrochen werden muss, damit das Wasser fließt. Und dann, ich glaube, das ist die Szene, die Quint mit dem Flugzeug meinte, die er extrem witzig fand. Ich fand die auch sehr witzig. Quint, erzähle bitte davon.
Also, die haben halt, wie war das denn? Die haben ja, Alex und sein Vater sind ja hochgegangen, um das zu klären, weil er seine Ehre wiederherstellen musste.
Ich glaube tatsächlich, Alex will einfach nur das Wasserloch retten. Das ist dann das, auch was ihn als
oder vielleicht auch
was
das
ihn
so,
zum
ne?
Helden macht, vielleicht. Dass er nicht einfach dort losgeht und eine Giraffe in den Berg wirft und denkt, dass das alle Probleme löst.
Ja, wer weiß. Wahrscheinlich war das eigentlich der Grund, weshalb das überhaupt geschafft worden ist.
Wegen des Hais.
Und da finden sie halt den Camp von Menschen wieder, den die alte Frau, die alte Omi anführt, mit ihren, was war sie, hat irgendeine Referenz auf eine Angriffstruppe oder so. Ich habe den nicht nachgegoogelt, ich habe es vergessen zu tun. Also irgendeine Spezial-Militärgruppe wissen und deswegen überlebt sie halt so gut im.
Nee, sie war Pfadfinderin.
Ja.
Pfadfinderin? Das klang sehr nach Militär,
ja,
aber gut.
Ja, vielleicht war sie früher auch Spesnas oder so, also irgendwas Russisches.
Immer diese Pfadfinde.
Muss man mal nachgucken. Jedenfalls haben sie da halt ein Camp aufgebaut und haben das Wasser aufgestaut, um halt dort zu überleben. Und das ist natürlich schlecht für die Tiere, die davon abhängig sind, ein Wasserloch gefüttert zu bekommen mit Wasser.
Was ganz witzig ist, weil das Problem nur dadurch entstanden ist, dass die Pinguine das Flugzeug reparieren wollten und deswegen die Jeeps von diesen ganzen Reisegruppen geklaut haben. Das heißt, es ist einfach eine einzige Kurve. Ein einziger Kreis.
Ja, genau. Und es kommt, wie es kommt. Sie müssen halt diesen Damm irgendwie einreißen. Und die Pinguine und die Affen haben in der Zeit halt das Flugzeug erfolgreich geschafft zu reparieren und kommen halt damit an, um
mit
sie zu retten.
Mit Bananenantrieb.
Und mit einem Bananenantrieb, richtig.
Das ist schon ziemlich witzig.
Das ist aber noch nicht das Wichtigste an der Sache, sondern die hingen halt an dieser Affenkette dran, wo der Vater und Alex unten drin hängen.
Ach, du meinst die stille Postszene oder was?
Genau, die stille Postszene. Ich hab mich so bepisst vor Lachen einfach, weil die ist wirklich so. Nein, wir wollen das nicht, wir werden sonst sterben. Und dann geben halt die Affen das hoch und dann kommt irgendwie ein richtiger Bullshit. Wir müssen noch härter reinfliegen oder sowas.
Leiterwagen.
Genau, wenn wir sterben, dann ist es das wert. So, was?
Ja, irgendwie sowas.
Ich glaube nicht, und, dass er das gesagt hat. Doch, doch.
Das wird schon stimmen. Wird schon stimmen.
Und das hat mich irgendwie, ja, das hat mich einfach dieses ugly laughing aus mir rausgepresst, was ich einfach nicht erwartet hätte. Einfach, weil diese Situation war so absurd. Erstmal eine Affenkette und dann eine stille Possaffenkette. Und das habe ich beim zweiten, also im ersten Mal hatte ich das, konnte ich es noch zurückhalten, beim zweiten Mal, als die zweite Nachricht hochging, das hat mich komplett gekillt. Ne? Also das war.
Ich finde das halt auch so schön, weil diese Monkey Chain ja dann auch so ein Kinderbrettspiel ist, was dann gerne in so Animationssachen irgendwie zitiert wird. Weiß ich, kennt ihr das?
Mhm. Ja. Nee, überhaupt nicht.
Das ist halt so ein Spiel, wo du, ich glaube, das ist so einfach so, du hast so eine Kiste Affen, die halt so gegossen sind, dass sie sich an den Armen und Beinen verhaken können und du greifst rein und ziehst sie dann raus und dann hast du so eine Monkey Chain halt. Keine Ahnung.
Das glaube ich so ein US-Ding, tatsächlich.
Das kann sein, ja.
Wo wir das eben gerade kurz angesprochen haben, ich finde tatsächlich, dass die Omi nicht zu viel vorkommt, sondern dass sie das einigermaßen gut hinbekommen, sie so unter der Hand als Antagonisten mitzubringen. Die Szene, wie dann die Menschen es schaffen, in der Wildnis zu überleben durch ihren Motivationsspeech mit: Wir sind New Yorker, wir beherrschen die Natur und machen sie uns untertan. Das fand ich schon ziemlich gut. Und danach kommt sie ja auch nicht mehr vor. Und ich habe auch echt nicht darüber nachgedacht, dass sie der Grund ist, warum das Wasser aufhört zu fließen.
Ja, doch.
Ja, natürlich. In dem Moment, wo sie dann zu dem Damm kommt, dann war dieses, ja, natürlich. Mm. Aber bis zu diesem Moment habe ich einfach nicht dran gedacht wieder.
Es gibt übrigens im
Achso, nee, ich habe auch nicht. Genau. Das habe ich auch erst dann gerafft.
Im dritten Teil gibt es aber noch eine Referenz auf sie, auch wenn sie nicht mehr auftaucht.
Oh, muss ich mal gucken. Nee, und das fand ich halt, es ist jetzt auch keine große Drehbuchschule, aber es war doch cleverer, als ich es dem Film zugetraut hätte, weil der Rest vom Drehbuch uff ist. Würde ich sagen. So, es gibt sehr viele, rein humoristisch finde ich den stärker als den ersten. Auch mit der Affengewerkschaft und allem.
Ja.
Ja, die das war ganze, großartig.
Der ganze Subplot mit den Affen und Pinguinen ist halt Gold.
Ja, und mit Skippers Hula-Figur.
Ich finde das auch geil, weil die Hula-Figur wird im ersten eingeführt und ist im zweiten wichtig und im dritten ist sie nicht mehr da.
Aber im halt Pinguin-Film so. Ist sie aber verlässt er sie nicht sogar? Oder stirbt sie nicht im also sterben? Naja.
Ja, stimmt, aber im Pinguin-Film gibt es nochmal eine Referenz
genau. darauf. Ja. Aber so rein von er versucht dann ja durchaus dieses Emotionalere mit Alex und seinem Vater und so hinzubekommen, wie die beiden sich wieder annähern und so. Und das ist halt so bla.
Es ist halt ein bisschen es ist halt an sich das, was der Erste macht, nur extremer, dass du halt diese Humorsachen hast, die sehr, sehr witzig sind und dann aber halt die Story noch flacher fällt als im ersten. Irgendwie, weil du halt nicht mal mehr, also du hast halt noch mal eine Fish-out-of-Water-Geschichte, nur irgendwie seltsamer und dazu, aber dafür hast du dann halt ein paar andere Gags, die sehr gut funktionieren, wie halt die Affengewerkschaft oder so. Oder auch am Anfang der ganze Flug mit Private, der dann halt irgendwie Stewardess ist und halt die ganze Zeit in der First Class festhängt, weil King Julian sich da betüdeln lässt und er dann aber während das Flugzeug abstürzt, jedem noch seinen Drink in die Hand drückt, was halt auch so ein Wegwerf-Gag ist. Und generell dieses Ganze, was halt in den ersten beiden Filmen noch sehr viel mehr ein Thema ist, dieses die Pinguine wirken immer todeskompetent, aber sie sind halt nur Tiere, sie können nicht lesen, sie haben keine Daumen. Also diese ganzen Einschränkungen, die halt später komplett egal sind, sind halt hier immer noch sehr gutes Comedy-Futter.
Ah ja, das ist, wie ich gedacht habe. Ich kann nicht lesen.
Ja, das fand ich
auch. Ja, auch immer, fand ich im vierten auch immer diese geile, sie haben ja diesen perfekten Plan für den Flugzeug da liegen. Was hat er gemacht? Guckt das an. Und zerreißt und schmeißt es weg irgendwie. Oder macht da ein Flugzeug draus. Genau, die fällt ein Flugzeug raus.
Ja, schmeißt genau es dann so weg. So,
ja, genau.
Ja, und das ist so großartig.
Deswegen, es gibt immer so ein paar es schafft einen dann immer so rauszuziehen, dass man denkt, ja, okay, natürlich können sie es jetzt lesen. Und dann machen sie sowas. Und das ist immer ein ganz schöner also, ja, sie machen es natürlich relativ häufig, aber ich finde, es funktioniert dann immer noch ganz gut. Und dann hast du sowas wie Mitzi, was gar nicht funktioniert.
Was?
Das ist der große, starke Löwe in dem Battle, in dem Tanzbattle.
Der genau, der vorher für eine Sekunde als Handlanger des Bösen eingeführt wird. Dann ist er da danach einmal. Danach ist er da einmal wichtig und dann ist er weg. Aber es passt halt auch perfekt zum Bösen, der halt, haha, ich habe die Macht. Aber das Wasserloch ist leer. Tja, doof. Und weg ist er. Der macht ja nicht mal was Böses.
Am Ende wird er ja. Aber er wird ja dann von der Omi vergrault. Und da fand ich sie auch wieder gut, dass sie da wieder kam, um ihm die Handtasche abzunehmen.
Das heißt, dass die Omi eigentlich die Hyänen ist, wenn wir auf diesen König der Löwen-Vergleich gehen.
Ja, ist
sie. Aber ist sie Ed?
Übrigens noch ein schöner Kontinuitätsfehler. Man sieht, dass die Omi die Tasche noch hat, als sie den Damm crashen und die mit ihr runterfällt. Und am Ende hat Alex sie aber in seinem komischen Korb, mit dem sie da rumfliegen, und gibt ihn dann ja dem Bösewicht, damit die Oma ihn verprügelt. Also Kontinuität können die wirklich richtig gut.
Also ich fand's, das hatte ich auch, glaube ich, in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, ich fand's echt erstaunlich, dass der zweite Film ja im Grunde genommen zum ersten anschließt. Also sie, ja, der erste hört ja damit auf, dass sie sagen, ja, wir fahren mit dem Schiff zurück, und die Pinguine wissen schon, dass der keinen Tank mehr hat. Und dann, dass der Film dann sozusagen genau da anschließt und weitermacht.
Ja.
Und das machen ja halt tatsächlich alle Filme. Das fand ich immer ganz nett, weil es angenehmer war als bei Shrek, wo die Figur von Shrek immer wieder auf Null gesetzt wurde und einfach x Zeit einfach nur vergangen ist und ja, bla. Aber das.
Es sind halt auf einmal Kinder da.
Ja, suddenly Kinder. Und Dresel.
Dresel.
und weil Sascha ja schon das Thema Optik angesprochen hat, ich glaube tatsächlich, dass der Film so hässlich in Anführungszeichen wirkt, weil ganz häufig im Hintergrund einfach nichts ist.
Ja, er macht tatsächlich super wenig aus dem Afrika-Setting. Er ist animationstechnisch, finde ich, ein ganzes Stück über dem ersten, das merkst du schon. Der versucht das auch ganz oft zu zeigen, weil er ganz oft halt mit den neuen Technologien, die ihm jetzt hier zur Verfügung stehen, im Vergleich zum ersten halt auch spielt. Gerade am Anfang, wenn du halt, also die Wassereffekte und die ganzen Partikeleffekte, das ist schon alles ganz hübsch, aber tatsächlich ist das Afrika-Setting an sich ist halt wirklich underwhelming, also da hätte man sehr viel mehr draus machen können, und das ist halt auch wieder so dieses, wo bei mir halt dann wieder dieses weirde Theater-Setting irgendwie gefühlt entsteht, dass das halt irgendwie ist so, ja, das ist halt Afrika, das ist halt hier mal irgendwie, sind halt diese Bäume, die erkennt man direkt als, okay, das sind halt diese, ich weiß ehrlicherweise den Namen nicht, aber diese Bäume, die man halt in Afrika assoziiert. Und dann ist halt, ja, keine Ahnung, viel Sand und halt die Tiere, und du hast aber auch wieder kein Gefühl für Räumlichkeit, weil du halt wirklich nicht erkennst, wo hier was sein soll.
Aber es gibt den Zaun.
Macht irgendwie.
Ja, sie sind ja auch.
Ja, der Zaun ist aber so weird, weißt du?
In einem Reservat, also sie sind ja offensichtlich nicht im wilden Afrika.
Genau.
In Anführungsstrichen.
Ja, genau, sie sind, ja, aber du hast halt auch nie ein Gefühl dafür, wo jetzt, also, wenn sie nachher verbannt sind, ob sie noch im Reservat, sie jetzt außerhalb sind. Es ist schwer, das zu beschreiben.
Ja, aber Örtlichkeit ist in dem Film echt ein Ding.
Ja. Ich möchte noch eine Szene kurz erwähnen, die mir sehr gut gefallen hat.
Moto.
Da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu. Da möchten wir alle drüber reden. Die Filme haben ja immer mal Twilight Zone-Referenzen. Und die mit Mort. Auf dem Flugzeug. Also generell dieser ganze Subplot, wie sie versuchen, ihn nicht mitzunehmen. Ich verstehe nicht ganz, warum sie ihn alle hassen. Das hat sich mir nie erschlossen, aber ich finde es trotzdem.
Er ist nervig.
Er ist halt schon ätzend.
Grundlos Leute zu hassen, finde ich sehr, sehr gut. und wie er dann halt auf diesem Flugzeugflügel sitzt und die Kabel rausreißt und dann dieses Gremlins-Ding aus. Also, es ist halt ja Twilight Zone-Zitat, aber. Halt auch in Simpsons Treehouse of Horrors mit dem Gremlin, der den Bus auseinanderbaut und so. Das ist ja immer dasselbe Zitat, und das ist so oft schon so schön zitiert worden. Ich finde das Fantasie auch sehr, sehr witzig.
Danke.
Das ist wirklich witzig. Ich unterstütze das.
Danke, Pascal.
Dann Alex haben wir abgearbeitet. Moto und Gloria. Und dann Melman ja auch noch so ein bisschen mit rein. Gaben, bitte.
Sorry, was? Ich habe
Motomoto, Gloria und Melman als Medizinmann-Giraffe.
Sehr gut. Kriegt einen Daumen von mir.
Moto Moto heißt übrigens wirklich Hot Hot auf Swahili.
Also,
wieder was gelernt.
Was man, denke ich, sagen kann, Will I Am macht das, ist es, also ja. Die Stimme ist schon
ist sehr Hammer. Point.
Auch. Ja, und ich fand's schon, also das erste Mal, als sie aufeinander treffen, halt, ne, das Meme-Bild, klar, das kennt man.
Augenbrauen.
Und wie er dann halt aus dem Wasser kommt und halt so auf sie zuläuft und dieser erste, ja, super zweideutige, sexy Flirt-Talk ist halt super witzig. Die Szene dann später in dem Wasserloch ist am Anfang witzig, wird dann später ein bisschen totgenudelt und leider diese Romanze, das, mit der kann ich dann wieder überhaupt nichts. Also das ist halt auch wieder so billow leider halt, dass man jetzt sich dann ausdenkt, dass halt, ja, Giraffe und Nilpferd halt, dass da jetzt, also kann man machen, ist irgendwie süß, aber es ist halt so unoriginell und dann auch, wie es halt umgesetzt wird, hat man halt jetzt eine Milliarde Mal schon gesehen und der Film schafft es nicht, da auch nur irgendwie einen Funken Originalität ist reinzubringen.
Das interessanterweise ist ein Plotpunkt, den sie eigentlich sich schon für den ersten ausgedacht haben, den sie dann aber aus Zeit- und Ratinggründen rausgeschnitten haben und dann für, dann hatten sie irgendwie ursprünglich vorgehabt, Melman eine Beziehung mit einer anderen Giraffe in Afrika haben zu lassen, fanden das aber irgendwie nicht so richtig gut und sind dann auf diese Ursprungsidee zurückgefallen.
Aber das, mit Gloria. Das fühlt sich auch so ein bisschen danach an, weil im ersten fühlt es sich immer danach an, als ob jetzt Gloria und Melman eigentlich mehr machen müssten, aber sie einfach nur da sind. Oder irgendwie komplett irrelevant für irgendwas anderes. Und das fand ich dann hier schon ein bisschen angenehmer, weil sie alle haben ja irgendwas bekommen, um was zu tun.
Hilft halt auch, wenn du die Zeit sparst, dass du die Figuren nicht mehr alle einführen musst, dann kannst du denen in der Zeit natürlich auch irgendwas zu tun geben.
Und ja, wir hatten das ja auch schon, das Sterbeloch der Giraffen ist halt super herrlich, absurd.
Man sieht im Hintergrund immer irgendwo eine Giraffe da drin sitzen und husten. Das ist halt.
Ja, und dann auf Deutsch ist es ich kannte den Sänger nicht, aber der hat so eine unfassbar geile, unendlich tiefe Stimme. Und das ist dann so, oh ja, Gloria. Das ist schon ziemlich witzig.
I love you because you're big and chunky and big and...
Und was bin ich noch?
And big.
Chunky.
Ja, das sagtest
das
du bereits.
Das ist ein ganz guter Gag.
Oh, wirklich?
Wie ist es mit meiner Persönlichkeit? Wobei, ich weiß, das ist auch nicht sonderlich clever, aber am witzigsten von all den Abenteuern und all dem, okay, ist hier nicht alles so geil, fand ich denn tatsächlich bei den Zebras. Das, natürlich ist es dumm mit denen, sie sind schwarz mit weißen Streifen, aber du bist weiß mit schwarzen Streifen.
Ja, vor allem ist das Bullshit, weil er sich ja nur an den Bissspuren orientiert. Also, also das ist ja, also ich muss sagen, dass ich Martys Arc mit am schwächsten fand, weil es ist so, ich war immer allein, deswegen will ich jetzt Leute, die wir sind wie ich, aber dann bin ich auf einmal kein Individuum mehr. Und dann ist es egal, auf einmal.
Aber ich fand's halt in dem Momenten halt schon ziemlich lustig, wenn die Herde da durch die Gegend trampelt und er, ja, und das müsst ihr ganz häufig üben und so, wir können's alle! Und aber auch alle mit diesem, auf Deutsch halt, mit diesem Rick Cavanian-Sprech und dann wahrscheinlich auf Englisch halt mit Chris Rock.
Das, ja, da spricht
das,
die alle.
Ja, das war schon ziemlich witzig.
Muss ich sagen, ich mochte die Pinguine immer mit ihrem My Monochromatic Friend. Das fand ich halt auch immer so schön, dass sie.
Der war gut,
ja.
Ja.
Monochromer Freund.
Ja, und dann, wenn Alex sein Herz ausschüttet, glaubst du, er ist ich?
Ja,
das meine ich, da ist Alex halt wieder der Arsch, wo du denkst so, wow, das ist dein bester Freund, erst versuchst du ihn zu fressen und jetzt weißt du nicht mal, wer er ist.
Komm schon, Milena, es ist das exakt gleiche 3D-Modell. Du hast keine Chance, irgendeinen Unterschied zu sehen. Ich fand das von
Anfang an.
Du bist doch ein Mensch, Sascha. Du bist kein Löwe.
Das stimmt.
Dem kann ich nicht widersprechen.
Ja, aber insgesamt, so mein Fazit ist, ich finde ihn insgesamt witziger als den ersten. Dafür ist die Geschichte irgendwie noch banaler und insgesamt ist es so ein Mühe für mich besser, weil die Witze halt besser ziehen. Aber ja, es ist jetzt auch nicht, er ist okay.
Mir ist gerade noch eingefallen, tatsächlich mein liebster Gag aus dem ersten, den hätte ich dann noch zumindest gerne erwähnt gewusst, weil es halt auch wieder um die Pinguine geht. Und ich finde tatsächlich, der witzigste Moment mit den Pinguinen ist halt, wenn sie in der Antarktis stehen und du hast halt da einfach dieses Bild von den vier Pinguinen im Schneesturm und dann halt irgendwie 10 Sekunden Stille und dann einfach nur so, ja,
this well. Sucks. Ja. This sucks. Danke, dass du zugehört hast. Das hat
ja, das, da haben ja. Mats und ich schon drüber gesprochen.
Oh, Entschuldigung. habe ich ihn auch noch. ich finde aber auch, dass der zweite halt auch halt einfach, ja, weiß noch ein bisschen mehr, dass die Pinguine halt witzig sind und macht dann noch ein bisschen mehr mit. Das ist clever. Ich finde ihn auch ein bisschen witziger, aber tatsächlich war ich dann hier vom Setting irgendwie arg enttäuscht und vom, also abermals davon enttäuscht, was der Film versucht an, ja, dann ernsthaften Geschichten reinzudrücken, da hier sogar mehr als eine, ja, tatsächlich mit dann der, ja, mit der Romanze und mit der, was ist ein Löwe? und ich habe mich auch gefragt, was ist dieses Konzept von diesem, von dieser Prüfung, die die machen, und wenn dann halt immer jeder direkt verbannt wird, ist auch ein bisschen
ja, arg, du verlierst halt mein, normalerweise. Vor Löwen allen Dingen müssen da die jungen Löwen auch gegen die Erwachsenen.
Wieso verlierst
Löwen
du nicht?
Kämpfen? Naja,
ich meine, wieso verlierst du denn nicht? Ist es nicht 50-50?
Ja, nachdem, normalerweise
ist nicht jeder neue Löwe super stark.
Du wohnst ja in, also es ist ja eine Familie per se, so wie ein Löwenrudel eigentlich funktioniert, sind die ja eigentlich alle verwandt. Das heißt, du hängst halt mit denen ab und du kennst die alle und dann weißt du natürlich, okay, ich muss jetzt Ende der Grundschule, muss ich mich einmal prügeln, um irgendwie hier bleiben zu dürfen, dann nimmst du natürlich wen, von dem du weißt, dass du ihn handeln kannst und nimmst halt nicht den Steroid aufgepumpten zurückgebliebenen irgendwie. Entschuldigung, das war falsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Also du wählst dann halt irgendwas wahrscheinlich oder ne?
Ja, nimmst halt den Plepp, den du dann irgendwie umschubsen kannst, den alten ältesten Löwen oder den schwächsten, genau. Aber ja, okay.
Dann kämpfst du wegen so ein Baby, wenn du es dir aussuchen darfst.
Wird das Baby dann auch verbannt?
Also nein, du, ja, es geht, also, die Prüfung ist ja nur für dich. Ich glaube nicht, dass Mitzi verbannt worden wäre, wenn er verloren hätte.
Nee, also genau.
Das ist ja dann.
Aber dieses Konzept ist trotzdem, also na, ich glaube, am meisten stört mich ja wirklich das, was du gesagt hast, Sascha, dass es einfach, es ist so frustrierend, weil man als Zuschauer halt schon vorher genau weiß, worauf es hinauslaufen wird. Mhm. Alex denkt, es geht um Tanzen, alle anderen wissen, es geht um Boxen. Und man denkt sich, oh, könnt ihr bitte einmal kurz, jeder Mensch würde fragen, so, ey, morgen, was läuft da eigentlich? So, jeder wird das sagen. Hör doch mal auf, davon auszugehen. Es ist halt so frustrierend, dass er davon ausgeht, dass es um Tanzen geht.
Ja, genau.
Das sicherstellen. Es ist ja so doof.
Es ist vor allem, weil er kommt ja neu dahin und die erwarten einfach, er weiß sofort, was gemeint ist.
Ja, und vor allem, dass er glaubt, dass er weiß,
das
was
gemeint ist. Ja, auch beide Seiten sind halt sehr, sehr, sehr dumm in dem Moment einfach.
Ja. Also einmal ein Briefing, du kämpfst da halt.
Ja, und dann ist es halt auch so diese Kernstory von wegen, okay, wie definierst du wieder Männlichkeit? So, es ist halt auch so, okay, wie viele Komödien müssen wir denn noch darüber machen, dass die Erwartung von Vätern an ihre Söhne, also es ist halt an sich Zoolander nochmal. Also es ist dieselbe Arc wie in Zoolander.
Seien wir ehrlich, selbst wenn er gewusst hätte, dass er kämpfen muss, hätte er verloren.
Ja, klar. Das sind ja zwei verschiedene Probleme.
Trotzdem sind das 20 Minuten im Film, bei dem man sich mit dem Kopf auf die Tischkante schlägt und sagt, das ist langweilig.
Und die halt in der Komödie nicht witzig sind.
Aber hätte er gewusst, dass er kämpfen muss, hätten die auch vielleicht mal kurz drüber geschnackt, wen er dann auswählen kann und hätte sich nicht bei dem Bösewicht die Info holen müssen. Vor allem auch sowieso auch so naiv vom Vater, weil er halt ja, er weiß doch, dass sein Sohn heute erst angekommen ist. Das heißt, er kennt die anderen Löwen gar nicht. Wie soll er denn überhaupt den, also er müsste ihm ja auch helfen wollen, nicht aus Versehen den viel zu starken zu picken. Wie soll er das denn machen? Er kennt da ja niemanden.
Pascal, du suchst also da viel zu viel.
Ich meine, das ist.
Sobald du darüber nachdenkst, bricht er in sich zusammen. So.
Das ist halt. Ja, aber das ist das gleiche Problem. Der kann auf der Komödienebene nicht mich so krass amüsieren, dass ich nicht anfange, über so einen Scheiß nachzudenken. Was ich halt bei anderen Filmen nicht machen würde. Ich würde das bei einer richtig guten Komödie, die halt vollgepackt ist mit witzigen Gags, wo ich halt mich irgendwie durchlache, würde ich sowas nicht mal hinterfragen. Aber dafür ist er dann in diesen pseudo-ernsten Momenten, wo er versucht, auf einmal König der Löwen zu sein, halt viel zu trocken und viel zu langweilig. Und dann denkst du halt auf einmal drüber nach.
Also du meinst dann schon eher bei solchen Komödien wie Das perfekte Geheimnis oder sowas.
Oh ja, genau. Ja,
das ist halt einfach, das ist halt von vorne bis hinten einfach ein Peak. Knaller. So.
Apropos Knaller, ich wollte noch einen.
Ich freue mich schon, wenn wir den zum ersten Mal besprechen werden im Herford-Podcast. Ja. Matze dabei.
Auf deine Meinung, Matze, bin ich sehr gespannt, wenn du den Film zusammenfasst.
Matzes Meinung ist halt auch ein perfektes Geheimnis, deswegen. Nein, was ich noch sagen wollte, bei den im ersten Teil, ich weiß, ne, gibt es ja diese Szene, diese Montage am Anfang, wo Fotos von Alex gemacht werden. Und Alex macht das Zoolander-Face tatsächlich in einer Szene, was ich noch einen ganz netten Gag fand.
Den, wie heißt der, Blue Steel?
Ja, genau. Fand ich irgendwie witzig, sorry.
Lass du musst dich nicht dafür reden, entschuldigen, dass du was witzig findest.
Na, in der Runde hier manchmal schon.
Ich unterstütze dich immer.
Das ist gelogen.
Das ist neu, aber... Ja.
Also, anderen Leuten hier hätte ich das vielleicht geglaubt, aber...
Dann,
apropos nicht lustig.
Möchte noch jemand was zum zweiten sagen? Gut.
Für mich genauso durchschnittliche Animationskomödien kostet am Ende leider wie der erste und auch hier kein Bedürfnis, den irgendwann wieder zu gucken und auch bisher, also keine Ahnung, haben sie ja wahrscheinlich, haben ja offensichtlich alle ihr Geld mehrfach wieder eingespielt, also erfolgreich waren sie, aber ich glaube, wenn du die heute, die ersten beiden so rausbringen würdest auf dem Niveau, würden die krass untergehen.
Glaube ich auch. Dann, du wolltest, Gaben.
Passt den dritten zusammen. Reden wir über den
Flucht durch Europa.
Der Film beginnt nahtlos, behaupte ich mal. Am Ende vom zweiten Teil, die vier Freunde sind weiterhin in Afrika und warten darauf, dass die Pinguine und die Affen, die mit dem Flugzeug nach Monte Carlo, wo sie leider kein Haus haben, hin abgereist sind und zurückkommen, um sie abzuholen.
Sie sind halt auch mit, das haben wir vorhin nicht erwähnt, sie sind mit einem riesen Batzen Gold geflogen, weil es diesen kompletten Wegwerf-Gag gibt, dass Afrika reich ist an Bodenschätzen, weil wir, als sie nach Wasser graben, finden sie nur Gold und Edelsteine. Deswegen fliegen sie jetzt halt nach Monte Carlo.
Die vier Freunde, fassen dann den Plan, dass sie halt zu den Affen nach Monte Carlo müssen, wenn die Affen nicht zurück nach Afrika kommen, um sich dort bei den Affen zu beschweren, warum sie nicht da waren, sich bei den Affen zu entschuldigen, damit sie auf diesem Flugzeug mitfliegen können und dann zurück nach New York zu gelangen.
Kurze Frage.
Also,
wenn sie einfach so von Afrika nach Monte Carlo können, warum können sie dann nicht einfach so von Afrika nach New York? Warum müssen sie den Umweg nach Monte Carlo machen, um das scheiß Flugzeug zu kriegen?
Das ist der komplette Atlantik dazwischen.
Das war der erste Mittelmeer. Das war der erste Gag des Films schon mal. Schnitt, wir sind in Monte Carlo. Keiner weiß warum. Ich habe pausieren
müssen kurz. Keiner weiß wie, dachte, warum
sie schwimmen. Sie schwimmen
vor allem, weil sie
kommen aus dem Wasser.
Und aber es gab einen sehr emotionalen Abschied vom Vater, was ich schön fand, dass sie das nochmal aufgegriffen haben.
Ja, definitiv. Und das ist dann der Punkt, an dem dieser Film anfängt, dir zu zeigen, okay, irgendwas ist anders als bei den ersten beiden Filmen, die ja zumindest versucht haben, ein bisschen, sagen wir mal, bodenständiger zu sein und nicht völlig am Rad zu drehen.
Was sind Regeln? Wir haben keine Regeln.
Exakt das. Also, keine Ahnung, wer Spaß an Family Guy Randomness hat, der wird diesen Film grundlieben, weil von dort an sind sie in Monte Carlo erstmal und versuchen diese Affen zu finden und mit den Affen dann ins Flugzeug zu steigen und mit dem Flugzeug dann zurück nach New York zu fliegen.
Mit den Affen und Pinguinen.
Mit den Affen und Pinguinen. Und diese ganze Sequenz, wie sie in das Casino einbrechen, wo die Affen und die Pinguine gerade sind, verfolgt werden
Roulette.
Tierfängerin Gruppierung
vom französischen Tierschutz
französischen Tierschutz, dann durch Monte Carlo gejagt werden und
in dieser gepanzerten Limousine völlig random.
Und ich glaube, der Moment, als die Tiergefängnisdame sich auf allen Vieren begeben hat, um zu wittern, wo das Auto hingefahren ist, da war dann für mich der Punkt, als sie sagt, okay, halt stopp, was hier gerade passiert, ich brauche eine Pause, muss einmal durchatmen.
Der nukleare Reaktor in dem Auto hatte ich nicht.
Der kam erst danach. Das war dann in den nächsten 15 Minuten, die mich dann wieder gekillt haben. Ich dachte, was gucke ich mir hier eigentlich gerade an? Ich könnte auch, keine Ahnung, Goethe lesen in der Zwischenzeit. Aber ich kann auch Madagaskar 3 gucken.
Das ist generell eine gute Zusammenfassung unseres Lebens.
Das war zu viel.
Dann rennt die.
Dann ist die erste halbe Stunde um und auf einmal haben wir einen komplett neuen Plot, weil wir ja dann den Zirkus kennenlernen. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie sie an diesem. Genau, das Flugzeug stürzt natürlich wieder ab, ist diesmal vollständig irreparabel.
Und die Affen laufen alle weg.
Richtig, die Affen laufen alle weg und die Pinguine und die
Crew. Aufgrund sind der neuen Arbeitsbedingungen in Frankreich.
Wegen den Arbeitsgesetzen richtig, in Frankreich. Müssen sie nur zwei Wochen pro Jahr arbeiten.
Das ist auch so ein amerikanischer Gag.
Ja. Ja, und naja, sie sind dann wieder auf der Flucht durch den Bahnhof, durch so ein großes Bahnabgleis, Abstellgelände. Und kommen an einem Zirkuszug vorbei. Und ja, wie das natürlich ist, belügen sie die Tiere, die im Zirkus arbeiten. Sagen sie dann auch Zirkustiere, damit sie gerettet werden können. Und es entsteht ein neues, wunderschönes Missverständnis.
Trapez Americano.
Was dann im späteren Verlauf des Films nochmal zu einem großen Twist führt.
Groß.
Sie haben die Problematik, dass wilde Tiere dürfen eigentlich nicht im Zirkus mitspielen, außer natürlich, wenn der Zirkusbesitzer selber ein wildes Tier ist. Dementsprechend kaufen die Pinguine kaufen ja dem Zirkusdirektor ab.
Das ist richtig.
Damit das ganze Konzept dann wieder aufgeht.
Ja, weil die anderen sie ja einfach nicht aufnehmen wollen, deswegen kaufen sie den Laden halt einfach. So kann man halt auch sowas so. Ich darf nicht mitspielen, dann kaufe ich dich halt. Also so ganz einfach.
Es ist so ein bisschen dieser Batman Begins Gag, wo Bruce Wayne
mit der Bat-Karte
Hotel ist.
Ach so, das Ding. Lass mal die Tische zusammenstellen. Was?
Ja, genau.
Das dürfen wir nicht. Doch, ich habe das Restaurant gerade gekauft. Was?
Genau. Na gut. Dann kommt tatsächlich nach dem Wahnsinn im ersten Drittel. Fängt der Film ein bisschen an, sich zu fangen und fängt eigentlich auch an, ganz sympathisch zu werden, weil dann die Idee ist, dass sie mit dem Zug durch Europa fahren, Zirkus machen und dann am Ende einen Booker finden, der sie nach Amerika holt, um dann wieder zurück
den in den amerikanischsten Booker aller Zeiten. Ich
muss sagen, alter Schwede, der war aber gut. Adler. Also der war so amerikanisch. Ja. Oh. Genau. Der Zirkus hat seine eigenen Probleme, weil die Tiere nicht mehr ganz so gut funktionieren, seitdem der Tiger Vitali? Genau, ja. Seitdem der Tiger Vitali sich bei seiner einmaligen Show verletzt hat, die ich auch witziger fand, als ich
spielen
möchte.
Ich lieb's.
Dieses Konzept, dass er durch winzig kleine Reifen durchspringt.
Smaller.
Und keiner weiß, und es war so weird, aber irgendwo so witzig. Wie er dann am Ende auch mit dem Zebra zusammen durch das Schlüsselloch springt.
Am meisten liebe ich ja einfach dieses Ding. Brezünde ihn an. Ich übergieße mich mit Öl. Oh nein, das hat nicht funktioniert. Ich bin verbrannt. Ja. Und dann Marty, hier, nutz Conditioner.
Richtig. Und dann haben sie diesen riesigen Zirkusauftritt, sieht alles fancy und wild aus. Und ich dachte, okay, gut, jetzt sind wir im großen Finale angekommen. Wunderbar, der Film ist doch sicherlich gleich zu Ende. Drück nochmal wieder auf Start und sehe, der hat noch eine halbe Stunde Laufzeit.
Ja, das große Finale in London ist nicht das große Finale.
Wieso hat dieser Film noch eine halbe Stunde Laufzeit? Was soll denn
jetzt passieren? Naja, es war ja noch nicht aufgeklärt, dass es wirklich keine Zirkustiere sind.
Das führt dann für ungefähr 5,5 Minuten zu einem Bruch in der Gruppe. Sie kommen zurück nach New York, alles ist doof, der Zirkus hat Zäune. Die Frau, die sie die ganze Zeit verfolgt hat, will gar kein Geld dafür haben, sondern möchte zwingend Alex töten und seinen Kopf ausstellen an ihrer Wand. Und der Zirkus fliegt und es fängt wieder an, vollständig an allem zu verlieren, was er sich im zweiten Akt aufgebaut hat.
Also du fandst aber die Zirkusvorstellung mit dem anscheinend TARDIS großen Zirkuszelt ganz normal.
Das hat auch alles keinen Sinn ergeben.
Das Zirkuszelt auch von außen gesehen, das war eine Stat selbst. Also dieses
das war so groß wie das fucking Kolosseum.
Ja, also auch diese Vorstellung, dann diese Lightshow, das wurde alles so. Es wurde so.
Ja, es weird. Hat dann völlig an Realismus verloren. Der ganze Boden drehte sich in eine Spirale und. Aber ja. am Ende des Tages, ich weiß gar nicht, das war die Moral hatte Pascal auf Mike festgestellt, nicht wahr? Willst du das noch einmal zusammenfassen, Pascal, was die Moral des Films ist?
Ja, es ist halt unter Umständen, also im Madagaskar-Universum funktioniert es halt, weil im Madagaskar-Universum funktioniert es halt nachvollziehbar, weil im Madagaskar-Universum ist der Zirkus wirklich eigentlich eine sehr fantastische, sehr Lebewesen, tiergerechte Umgebung, die, wenn sie dann floriert, eigentlich ein schönes Leben für die dort die Teilnehmer des Zirkus ermöglichen, was ja schön ist. Aber
ich meine, es gibt ja.
Naja, ich fand das ganz witzig. Sie haben es ja aufgegriffen und haben gesagt: Oh, und hier in Las Vegas, es gibt Shows und die sind komplett ohne Tiere.
Ja, dieses Cirque du Soleil.
Wir machen jetzt einen Zirkus komplett ohne Menschen. Und das fand ich witzig, dass sie irgendwie so ein bisschen den Hintergedanken hatten. Zirkus mit Tieren ist vielleicht nicht so cool und es gibt das ja auch, aber dadurch, dass es halt alles Tiere sind, sagen sie so, ja, nee, wir wollen keine Menschen dabei haben. Wir ziehen dir nur das Geld aus den Taschen.
Ich fand auch eigentlich den Gag ganz witzig, dass sie jetzt sagen, sie kommen nach New York und nachdem das über 3 Filme das Ziel war, dann zu sehen, es ist eigentlich ganz schön kacke hier.
Ja, das ist halt das, was ich meinte, das ist. Also ich glaube auch eigentlich das, was Milena sagt, halt, der Film ist jetzt nicht so, dass er irgendwie, also dem ist auch schon bewusst, dass theoretisch in der echten Welt ein Zirkus mit Tieren aller Regel nach ein bisschen kacke ist. Aber wenn du dir das jetzt halt auf einem abstrakten Level anguckst, ist es halt schon ein bisschen ironisch, dass halt die Tiere, die im Zoo sind, von denen man jetzt erhalten kann, was man möchte, erstmal nach Afrika wollen, dann in Afrika super oder halt in die Wildnis wollen, wo auch immer, auf jeden Fall aus diesem Gefängnis raus, erst in Madagaskar und in Afrika in beiden Fällen super unglücklich sind, obwohl sie auch, oh, super weird, im zweiten dann erst wieder glücklich waren und dann auf einmal aber doch unglücklich, because, und dann im Zoo merken, dass sie halt, wie du gesagt hast, Sascha, dann halt der Zoo ist jetzt irgendwie ja doch kacke, weil sie sich mittlerweile gewöhnt daran haben, außerhalb dieses Käfigs zu existieren und dann halt ihre finale Glückseligkeit halt in einem Zirkus finden, was jetzt halt in unserer realen Welt halt auch nicht das allerbeste Schicksal für die allermeisten Tiere ist, in einem Zirkus zu leben. Und da ist halt so ein bisschen die Ironie drin versteckt, was halt so,
ja. Ist schon ein bisschen dumm.
Löwe ist halt lieber im Zirkus als in Afrika. Ist halt auch ein bisschen weird. Aber ich bin auch bei dem, was Milena gesagt hat, oder auch du, Sascha, also der Film greift, der ist schon self-aware genug, der greift das auch ein bisschen auf und spielt damit ein bisschen.
Ich möchte schon mal das vorwegnehmen und dann könnt ihr gerne auf mich einprügeln. Ich finde den dritten am witzigsten, am geilsten. Und zwar genau aus dem Grund, den du auch erwähnt hast, Gaben. Wenn wir haben jetzt bei den ersten beiden immer darüber geredet, dass die Gags halt funktionieren, aber so oder zum größten Teil, aber die Geschichte halt echt langweilig ist. Und der dritte hat, glaube ich, die meisten Action-Parts. Und generell ist der halt an allen Ecken und Enden so drüber und so absurd, dass ich da wirklich echt eine Menge Spaß mit hatte. Es ist,
ja, aber soll ich dir was sagen? Die Story ist halt immer noch kacke.
Ja, das stimmt, die Story ist.
Aber die hübsche Zirkusatmosphäre lenkt davon ab und Katy Perry singt. Also.
Und nicht bei Weitem so kacke. Also, du hast dieses ganze Drama um des Dramas willen, was du im zweiten Teil ja so richtig schlecht hast. Das wird halt.
Das ist, wie Gaben auch in der Zusammenfassung erwähnt hat, das ist dann halt so 5 Minuten. So, und das kann man dann schon überspringen. Und ich hatte das auch bei Letterboxd. Lässt du mich ausreden?
Nein!
Nein.
Ich hatte es auch bei Letterboxd geschrieben. So, es ist halt, die Story dazwischen ist halt leider da, aber so alleine diese kurze Sequenz in bei der Monte Carlo-Szene, bei der Verfolgungsjagd, wenn dann die Französin durch ein Gebäude durchrennt.
Das ist halt
durch 3 Wände.
Und die Wände dabei einreißen, großen Körper.
Ich hab's. Aber das ist. Nee, für mich war das eigentlich.
Ja, ey, ich hab's geliebt.
100%. Und auch. Wie sie auch läuft, sie läuft halt genauso.
Und dann auch, wenn sie in Rom dann verhaftet wird und die Wachen alles durchsuchen. Und sie aber outsmartet und dann mit einer sehr schlechten Vorstellung von Je ne regrette rien ihre Kumpanen wieder heilt, sozusagen.
Dazu kann ich was sagen,
übrigens. Ja. Aber das ist, alleine dadurch, dass der halt so in allem so komplett drüber ist, hatte ich mit dem am meisten Spaß.
Das ist ja auch total okay. Zum einen, also 2 Dinge. Zum einen, dass der Song, den sie singt, ist die inoffizielle Hymne der französischen Fremdenlegion. Und sie gehen davon aus, dass, also beziehungsweise man, eine, also ich habe es auf IMDb halt gelesen, dass die ihre Soldaten, ihre Mitarbeiter, wie auch immer, ihre Angestellten halt alles ehemalige Fremdenlegionäre sind, die sie deswegen mit diesem Song wieder zu Kampfesmut zurück heilt, quasi wie ein Bade bei D&D. Und zum anderen finde ich, dass nichts die Filme krasser datet als der Soundtrack. Weil das der erste ist halt einfach nur, okay, irgendein random Song, so irgendwas, was wir uns leisten können. Im zweiten ist überall Black Eyed Peas draufgeklebt, so zwei der Leute sprechen, dann ist der Motomoto-Song. Ja, Fergie hat auch eine Mini, da spricht ein anderes Nilpferd. Dann hast du halt den I Like to Move It Remix von Will.i.am oder von den Black Eyed Peas im Soundtrack. Und beim dritten halt Katy Perry. Und ich saß da halt und dachte so, okay, ich kenne den Song. Und ich weiß, er war eine Zeit lang echt richtig groß. Boah, ist der Film alt.
Das ist so ein Was? Firework?
2010 halt, ja.
Ja, genau. Ja,
Firework
von 2010. Achso, der Song ist von 2010, aber der Film ist von.
Der Song ist von 2010. Ich liebe den. Ich muss auch zugeben, ich habe den dritten gestern Nacht auf heute geguckt. Und ich musste, als dann der Song war, und da wird halt nicht ausgespielt, weil auch schon über eine Milliarde Klicks habe ich erstmal zweimal.
Do you ever feel like a
plastic? Aber es leider, ja.
Das ist schon
eine geile Nummer.
Ja, aber ich weiß, ich finde halt, fand ich einfach witzig, dass man da merkt, so, okay, ja, das ist ein Film sein. Das sind alles Filme ihrer Zeit. Weil kein Schwein redet heute noch über die Black Eyed Peas.
Na, Gott sei Dank.
Das, ja.
Okay, aber ja, ich werfe das einfach mal in den Raum. Das komplett übertriebene, cool, nicht so cool. Quint, bitte.
Was soll ich dazu sagen? Ja, es ist einfach, ich habe nur ein Wort aufgeschrieben zu dem dritten Film. Ich lese ihn gerne vor. Er wurde schon genannt, öfters. Absurd.
Ja.
Ja, also, es ist einfach, ich glaube, die heißt Dubois, die Lady von der Tiersicherung. Es ist einfach der Ausbruch aus dem italienischen Gefängnis, einfach diese Level, so dieses, so, ha, bestimmt hat sie den Klassiker gemacht mit dem versteckten Tunnel im Bild. Und dann so, zack, nee, war es nicht. Ah, dann nächstes Level, dann ist es das und dann ist es das und dann, fand ich halt sehr witzig einfach und dass sie ist einfach, keine Ahnung, sie ist einfach so krass over the top einfach geworden. Die ganze Szene mit ihr, dass sie da so übertrieben krass mit ihrem Motorroller umgehen kann und einfach jede Falle und jedes Hochhäuser rüberspringen und auch das super lässig einfach macht. Ne? Also das wird gar nicht so angestrengt, sondern einfach wirklich, das ist so praktisch ihr Dayjob einfach.
Die Matrix-Skills, wenn sie Bananen ausweichen.
Ja, genau.
Oh, mega gut. Diese Bananen-MG halt auch. Ne?
Das ist ja. Ah ja, die Affen sind auch großartig. Also immer noch großartig da.
Sie ist auch die erste richtige Antagonistin, die mal länger als 5 Minuten irgendwie relevant ist.
Ja. Sie ist auch die erste menschliche Figur, die volles Billing hat in den Credits.
Oh, die wurde auch. Von wem wurde die auf Englisch gesprochen? Von Frances McDormand, ne?
Ja, genau.
Sehr gut. Sehr gut. Sorry, Pascal, du wolltest vorhin noch was erleben.
Schon super.
Unter anderem war übrigens Jennifer Lopez im Gespräch für die Rolle.
Nee, ich wollte einfach nur antworten, aber genau, ja, ich finde den, muss auch sagen, tatsächlich in den Momenten, wo er halt komplett drüber ist, so dieses erste Drittel, wenn man sich dann einmal kurz darauf damit klargekommen ist, dass der halt wirklich alles über Bord wirft, was der zweite, ja, wie schon gesagt, meiner Meinung nach dilettantisch, aber trotzdem versucht hat, dir irgendwie emotional mit auf den Weg zu geben, dass der jetzt halt irgendwie, Alex ist jetzt in einer Löwenfamilie angekommen und ist jetzt mit seinem Vater cool und freut sich darüber, der halt ja nicht mal mehr erwähnt wird im dritten. Das heißt, das ist einfach, das war halt auch ein Gag von, also schlechter, aber ein Gag von mir, dass es halt einfach komplett ignoriert wird und halt niemand mehr irgendwie in Afrika scheinbar ja, noch irgendetwas hat, was ihn dort hält oder wo man nochmal irgendwie eine Billo-Abschiedssequenz hätte machen können. Und dann wirst du nachher in Monte Carlo reingeschmissen und hast halt wirklich, also die Verfolgungsjagd ist echt ein Highlight. Mhm. Das ist schon richtig, richtig geil. Das ist einfach fantastisch. Sie ist halt für mich, die Dubois, wirklich halt so dieses, sie läuft halt wie der T-1000 in Terminator 2 und sie durchdringt Wände und das ist klasse. Und dann war ich war schon relativ happy und war irgendwie, ja, ein bisschen gehypt. Dann muss ich aber sagen, hat der Versuch dann da doch wieder eine ernsthafte Zirkusnummer reinzubringen. Der Zirkus grundsätzlich super cool, aber da dann wieder diese emotionalen Beats mit, dann muss ich jetzt für den Tiger mitfühlen. Das ist halt, also die Gags sind hier gut, die Gags sind irgendwie ziemlich stabil, außer King Julian, finde ich, fällt raus, weil diese Nummer mit dem Bären fand ich dann.
Oh ja, das
ist wobei ich den Bären in Italien sehr witzig fand, mit dem Motorroller.
Ja, ja, aber das wirkt also so weird, so das wirkte halt, wirkte wie so ein richtig, also wie der C-Plot, ja, der so gar keine Liebe
bekommen hat. Also ich finde, die einzig witzige King Julian-Szene ist am Anfang das mit dem Schalter, finde ich. Das ist halt so, also das ist halt so ein bisschen witzig noch.
Soll ich ihn jetzt drücken? Nein. Soll ich ihn jetzt drücken? Nein.
Also da habe ich halt noch geschmunzelt, so, und dann diese ganze Bärennummer fand ich auch so, so offensichtlich, okay, ist dritter Film, du hast einen Side-Character. Okay, wir brauchen irgendeinen C-Plot für ihn, genau, wie du sagst. Also das war sehr da.
Das war ein bisschen daneben und ja, jetzt haben wir halt hier neue Tiere, auch die Romanze zwischen Alex und der Leopardin. War auch so, also dafür, wir sind tatsächlich dafür dann auch, es wurde zu viel, zu wenig coole Sachen mit Nilpferd und Giraffe gemacht, als dass ich jetzt noch zwei neue Figuren gebraucht hätte, auf die ich mich emotional einlassen soll. Das hat leider nicht gut funktioniert. Zum Finale hin wird es dann wieder gut und halt, ja, audiovisuell halt mit Soundtrack und dem Zirkus, das ist irgendwie auch ganz geil. Aber es ist halt leider wieder das, was du auch meintest, Matze, immer wieder versucht der Film halt, einem hier irgendwie noch einen emotionalen Plot zu verkaufen, der auch hier für mich wieder nicht funktioniert. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der, also auch wenn man das jetzt noch als Kinder- oder Jugendfilm verkaufen möchte, da fallen mir halt auch viele Beispiele ein, die das sehr viel besser hinbekommen haben. Also auch hier wieder nur für die Gags und fürs Alberne, aber das ist dann hier ganz gut da irgendwie.
Ausreichend. Ich dachte, ausreichend wäre jetzt so dein Fazit.
Nee, mein Gott, nein. Also ich finde den, also würde ich auf jeden Fall am ehesten noch mal gucken wollen von denen.
Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Auch dieses, auch mit dem Ring von dem Tiger ist auch so dumm, aber halt.
Ja, aber das ist halt wenigstens
dem Moment doch witzig. Irgendwo witzig.
Genau. Mhm.
Und der Gag, dass sie halt diesen Moment immer quasi die Frames rauslassen, wo du halt, du siehst halt nie, wie er durchkommt. Das ist schon gut.
Ja, aber das ist halt, aber also, ja, wie du sagst, dieser emotionale Kern ist halt schon wieder komplett vorbei so. Also diese, ich fand dann hier, also Steve Martin als was ist das, eine Robbe?
Wollte ich noch ansprechen. Schlimmster Side-Character.
Performance ist ja total okay, aber ich fand die ganze Story-Arc sehr anstrengend und klar, du musst halt irgendwen haben, der dann Exposition macht und der halt irgendwie die Seele des also erklärt, was mit dem ganzen Zirkus los ist, weil die anderen Charaktere sind sich ja zu fein dafür und dann immerhin hast du hier wen, der irgendwie redet, aber ja, also es war irgendwie schon Gags zünden, der Rest halt irgendwie nicht und dann dadurch, dass dann halt der Zirkus auch gefühlt relativ spät eingeführt wird, hast du mit allen Figuren halt nicht so viel Zeit. Ich finde auch, Bryan Cranston spricht ja den Vitali, den Tiger, macht er handwerklich wieder gut, aber die ganze Storyline ist halt irgendwie verschenkt und sie ist aufgelöst, bevor sie richtig da ist. So. Also weil er ist halt in dem ersten Mal, wo er wieder auftritt, schafft er das Ding direkt wieder und danach ist die Situation halt schon wieder komplett gelöst, nachdem sie vorher irgendwie als das Mega-Drama aufgebaut wird und
Aber findest du, dass es so ein Mega-Drama ist? Ich meine, es ist so, es wird einmal kurz erklärt, er ist pissig, er schafft es, danach ist ja alles cool.
Ja, aber es wird halt erklärt, dass das der Knackpunkt ist, warum der Zoo nicht funktioniert, der Zirkus nicht funktioniert. Als Vitali verletzt wurde, haben wir unseren Mojo verloren. So, weißt du? Und dann ist das aber in der zwei Szenen später ist es halt gelöst so und dann hast du halt wieder wacky Hijinks und das ist ja auch grundsätzlich okay, aber es ist halt nicht dieser emotionale Kern, den der Film gern hätte. So, und dann ist halt ja, auch diese angedeutete Romanze halt komplett wack so und es ist halt alles nur so also
im Grunde genommen wie bei den beiden Filmen davor.
Ja, genau das.
Cool. Übrigens, wer wirklich denkt, dass man im Kolosseum in Rom einen Zirkus aufbauen kann. Nicht nur rein rechtlich gesehen,
das war, ja,
sondern auch rein von der, vom Gebäude her an sich. Das geht einfach nicht, weil du hast da offene Katakomben und so drunter. Das ist ein bisschen schwierig.
Ja, du kannst da wieder den Boden wieder einbauen. Also.
Ja, klar, easy. Ja. ja, aber so insgesamt, weil, wie Quint es gesagt hat, ich mag es halt einfach, dass der so drüber ist und dass der so doll ist in seinen Actionsequenzen, die Trainingsmontage da irgendwo in den Alpen oder so.
Oh, die ist halt auch so halbherzig.
Da stand der Zug halt auch einfach.
Ja, auf die Schienen.
Tagelang auf diesen Schienen. Und ja. Es war so.
Was? Ja. Da dachte ich auch so, what? Okay. Was zum Fick? Gibt's denn keine anderen Züge? Gibt's keinen?
Nein.
Also, diese Realität da ist. Und dann ist es halt auch so. Also wirklich, es ist immer ein totales Drama, irgendwie mit den Menschen klarzukommen. Und dann sind sie halt einfach, okay, Italien, London, bang, fertig. Und dann denkst du, was? Und dann in den USA. Mhm. Was? Das ist halt so.
Ja, aber Gloria und Melman machen auch relativ wenig, ne?
Ja, die.
Die tanzen genau. Dann halt einmal zusammen. Die
tanzen, ja.
Und Melman tanzt eigentlich nicht. Mhm. Er ist ein bisschen.
Weil er nicht weiß, was er mit seinen Händen machen soll.
Die hatten ihre Arc halt auch im zweiten durch.
Die Rappe.
So. Also, da war halt.
Er kann sich mit dem. Jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen. Mit dem aus High School Musical zusammentun. I don't dance.
Mhm.
Uff.
Chad.
Stimmt, Chad. Der andere war Ryan. Ja, nee.
Und der tanzt.
Das tut er. Und Gaben, dir war das zu doll?
Ja, ich bin aber vermutlich auch mit dem völlig falschen Mindset rangegangen. Also, wenn du den zweiten halt guckst und dann den dritten, dann haut er dir halt richtig
ein. Ich kannte die ja und als ich sie nochmal geguckt habe, hat es mich trotzdem wieder erfahren, wie zugekokst das Ding ist. Also wirklich, es ist so, okay, das ist so, der erste ist halt irgendwie okay, ist irgendwie ein netter Animationsfilm seiner Zeit, der zweite ist eine sehr safe Fortsetzung, so, du machst halt wirklich by the books, und der dritte ist halt einfach okay, was hat in den letzten Jahren funktioniert, Animationsfilme müssen over the top sein, okay, hier, du bist der Autor, hier hast du ein Kilo Eimer Koks, steck dein Gesicht rein und dann schreib uns bitte
eine
Zirkusgeschichte.
Das war ungefähr mein Gedanke, so wie in Gottes Namen bist du auf diese erste Hälfte gekommen, auf die erste halbe Stunde gekommen.
Alleine?
Wie? Die müssen auch zusammengesessen haben und sich das Schritt für Schritt
ausgedacht
haben.
Ja, die waren halt einfach
high
und haben
gefallen.
Irgendwie so. Haben hier Ocean's 11 geguckt und dann dachten sie, ja, das machen wir auch.
Ja.
Alleine das, alleine die Verkleidung der Affen und der Pinguine.
Ja.
Dieses Menschending.
Der King of Versailles.
Ja, stimmt.
Das fand ich witzig. Ja. Das fand ich
sehr
witzig.
Da habe ich auch sehr gelacht.
Und es stellt dann auch keiner in Frage. Wenn man, das ist halt so,
nee.
Alle sind so, oh, okay. Ja.
Gut.
Oder auch wer wie.
Also wenn ich den mit einem anderen Mindset sehen würde, dann wird er vermutlich besser wegkommen. Aber so habe ich nur gedacht, alter Schwede, Lukas, Gaben, du bist nicht die Zielgruppe.
Also ich glaube, wenn ich mich mit euch zusammensetzen würde, jetzt drei Bierchen reinstelle, dann hätte ich da, glaube ich, noch mal Spaß dran. Aber ansonsten muss ich den echt nicht noch mal gucken.
Ich glaube, das ist das Geheimnis. Ich bin immer gefühlt auf diesem Level.
Müssen wir eine Intervention einleiten?
Wir haben noch nicht über Afro-Zirkus, Afro-Zirkus, Afro-Topf-Topf-Afro. Afro.
Stimmt, sie hat einen Afro-Power. Ja, das ist immer sagen, was
das
Positives.
Das kommt dann im nächsten Podcast.
Yes.
Afro. Einfach weil ich das Bedürfnis habe, das zu erzählen. Ich hatte damit genau das gleiche Problem wie mit
Do the Raw.
Mach den Brüller. denn die Werbung lief beim Hurricane auch hoch und runter. Und für Madagaskar 3. Und jedes Mal irgendwie den gesamten Tag 10-mal.
Oh Gott. Das kriegt auf dem Festival ja eine ganz eigene Dynamik.
Und das hat er echt wehgetan. Und dementsprechend
spiel jetzt selben Song nochmal.
Ja. Nee, und ich hatte vorher war mit Madagaskar ja nie so irgendwie, hatte nie so richtig Bock drauf. Und dann, als der Punkt war, war so, nipp, möchte das einfach nicht sehen. Aber ja, dann hat man diesen Podcast gemacht. Dann, Milena war schon, Pascal und Sascha, wer von euch möchte den Pinguin-Film zusammenfassen?
Ich habe ihn leider nur zur Hälfte gesehen, deswegen würde ich das Sascha gerne überlassen. Ich
hab den nicht mehr geschafft heute. Die Pinguine aus Madagaskar, also der Film setzt auch exakt irgendwie ein, als der dritte Film aufhört, nämlich in dieser Feier im
Das Zelt. Ist falsch.
Sind sie nicht? Sie feiern doch.
Nein.
Es fängt mit einem Rückblick an.
Babys.
Ah, ja.
Die Origin-Story der Pinguine.
Oh. Hello!
Baby-Pinguine.
Ja, in einem der besten Cameos, nämlich von Werner Herzog als Dokumentationssprecher, was ich so gefeiert habe. Der hat einfach so eine markante Stimme. Das war einfach sehr, sehr witzig. Und dann tritt er den Pinguin einfach von der Kante.
Gib ihn einen.
Das ist so, wenn sie noch einen Schritt machen, dann werden sie runterfallen. Tritt sie.
Ja, das war schon ziemlich witzig. Es gibt auch eine Goonie-Referenz und so. Also es ist schon, man sieht halt einmal, okay, wo kommen die Pinguine her? Und dann fängt die eigentliche Story an, Entschuldigung. Mit den Pinguinen, die sich merken, dieses ganze Zirkusding ist uns ein bisschen viel, lass mal abhauen. Und dann gibt's irgendwie einen Zeitsprung, glaube ich. Und nee. Brechen sie direkt in Fort Knox ein? Okay, dann brechen sie halt direkt in Fort Knox
ein. Sie haben auch durchaus immer noch Bock auf den Zirkus, aber es ist Skippers Privates Geburtstag.
Privates. Ja. Nee, Private.
Und dementsprechend wollen sie ihm was schenken. Und zwar den einzigen Snackautomaten mit Käsefops.
Cheese Skippers.
Genau. Meinetwegen, warum soll ich das eigentlich zusammenfassen, wenn ich sowieso die ganze Zeit...
Ja, wenn du nur Bullshit erzählst.
Ich erzähl kein Bullshit.
Ich habe schon die Bar ziemlich low gehalten, ne? Also.
Ja, auf einmal kannst du es besser als ich, ne? Pff. Auf jeden Fall brechen sie in Fort Knox ein und marschieren durch den Goldraum durch, um zu diesem Automaten zu kommen. Und in dem Automaten ist dann ein Oktopode drin und sie werden, glaube ich, oder der zieht sie rein, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall werden sie entführt und wachen auf in einem U-Boot, was in Venedig geparkt ist, wo Dr. Octavius Bryan, oder wie er heißt, gesprochen von John Malkovich, das ist sehr witzig. Und ich dachte halt, okay, ich kenne die, so wie die Figur eingeführt ist, dann ist dann der Schurke, der wird halt so eingeführt und ich dachte, okay, das ist eine Figur aus der Serie, so wie er eingeführt ist, ne, der ist einfach so ein, ihr müsst mich doch erkennen. Und dann sind die Pinguine auch so, wer bist du? Dave! Wer ist Dave? Und dann der Skipper schafft es auch nicht.
Wie geht's deiner Frau?
Den ganzen Film über sich den Namen Dave zu merken, was ich auch ein bisschen witzig fand.
Nur ganz kurz, damit ich das abgehakt habe, weil du John Malkovich angesprochen hast. In Deutschen wird davon Ilja Richter gesprochen, die Stimme von Timon.
Okay.
Aus König der Löwen.
Nein, wirklich, nicht der Timon aus Ice Age.
Nee, der Timon aus der Serie. Aus der Timon und Pumba Serie.
Das schieße mich. Anyway, sie sind dann in diesem U-Boot, was gleichzeitig das Labor ist von diesem Oktopus, Dave, der ein Mittel entwickelt hat, mit dem er die Pinguinschaft vernichten möchte. Denn Pinguine sind der Grund, warum Oktopoden nicht mehr beliebt sind in Aquarien und Zoos. Weil Pinguinbabys so viel niedlicher sind und wegen genau diesen Pinguinen aus Madagaskar wurde er das erste Mal nach San Diego geschickt, dem Zoo, von dem Melman die ganze Zeit dachte, dass sie immer da landen. Auf jeden Fall stehlen sie dann dieses grüne glowy Laserzeug, fliehen damit und werden dann von Nordwind gerettet, der Tiergeheimagentenorganisation, die so ein bisschen ist wie S.H.I.E.L.D., mit ihrem Teamleiter Classified, gesprochen von Benedict Cumberbatch, und dann ist da noch eine Babyrobbe für der Sprengstoffspezialist, ist gesprochen von von Mr. Chang aus Community auf jeden Fall. Senior Chang, sorry. Ja, es stellt sich dann heraus, dass Nordwind die ganze Zeit hinter diesem Doktor hinterher war und super professionell ist und lauter Gadgets hat und aber mit den Pinguinen nicht zusammenarbeiten will. Deswegen schicken sie die Pinguine irgendwo anders hin und dann gibt es ein bisschen hin und her und es gibt eine fantastische Verfolgungsjagd vor in Venedig. Und Mats und ich hatten die Unterhaltung, dass wir uns an 5 verschiedene Filme erinnert gefühlt haben, von Indiana Jones über die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen und also da war viel Assoziatives irgendwie drin.
Das ist halt vor allen Dingen, ja. U-Boote in Venedig sind echt so ein Thema, weil bei Liga der außergewöhnlichen Gentlemen sieht man noch, wie die Nautilus durch Venedig fährt. Was bei dem Tiefgang, dass das Ding braucht, eher schwierig ist. Und spätestens, wenn du eine Kurve gehen musst, dann könnte das Ganze sich irgendwie als ungut erweisen.
Nun, hier fährt das U-Boot ja nur aus Venedig raus.
Das stimmt.
Genau, und es kommt halt raus, dass sie zwar dieses Zeug geklaut haben, aber es war natürlich nicht alles an Munition, was Dave hatte. Und Dave fängt dann an, alle Pinguine der Welt zu entführen, um sie, wie später rauskommt, in Mutantenmonster zu verwandeln, damit Pinguine nicht mehr niedlich sind. Er stiehlt ihnen quasi die Niedlichkeit. Und Nordwind verfolgt sie dann bis zu einer Pazifikinsel und sie infiltrieren die Basis und es ist aber alles, läuft alles schief. Und am Ende flieht Nordwind und die Pinguine retten ihn und dann müssen die Pinguine entscheiden, okay, fliehen wir jetzt oder retten wir die Pinguinheit, und dann werden sie auch gefangen genommen und Private ist der Letzte, der sie retten kann. Und es endet in einem fulminanten Angriff von Mutanten-Pinguinen auf New York, wie es halt so ist. Private klemmt sich nachher in diese Antiniedlichkeitskanone als Munition, denn um diesen Mutationsvorgang umzudrehen, muss man natürlich etwas nehmen, was so unschuldig niedlich ist, wie die Mutation das vorher eben nicht ist. Deswegen wird Private als Munition in diese Laserkanone gesteckt und verwandelt damit alle Pinguine wieder zurück in niedliche Pinguine. Und Benedict Cumberbatch erkennt, dass Penguins doch etwas wert sind. Und der Film ist sehr witzig. Er ist komplett drüber, aber er ist sehr witzig.
So als Zusammenfassung, der Film ist sehr witzig.
Sorry, ich
also das nächste, so wie Sascha witzig ihn zusammengefasst hat, fand ich, klang das auch echt witzig. Mhm.
Aber als du den Film geguckt hast, war das nicht so.
Ja.
Nee.
Also.
Du bist ein wertvolles und halt geschätztes Mitglied dieser Gruppe.
Danke.
Nee, es ist ja auch ein Gag im Film.
Ja.
Gut, dass Skipper du das mal erklärt hast.
Bitte. Das Skipper, das zu allen sagt, nur nicht zu Private.
Oh. Nee.
Drama.
Nun, ich finde, das Drama war überschaubar. Aber ich glaube, für mich, also zumindest für mich persönlich, ist das der stärkste Madagaskar-Film übrigens. Und für mich ist das, was Pascal halt gesagt hat, dieses so, okay, der Humor trägt sich für mich über die weirde Story drüber. Weil die Story ist nicht besser als in den Madagaskar-Filmen vorher. Die ist halt wie Cars 2. Wir haben Cars. Das ist ein Slice of Life, Coming-of-Age-Rennfahrer-Film. Und dann haben wir Cars 2, das ist ein Agenten-Thriller. Aus Gründen. Und ungefähr so war das halt, ja, okay, es ging vorher um Tiere im Zoo und Tiere in Afrika und Tiere in einem Zirkus. Und jetzt geht es um weltumspannende Tiergeheimagenten. Klar, okay, cool, ja, kann man machen.
Hättest du den Sprung nicht gemacht? Also, ich sehe das absolut als nächste Stufe der Entwicklung.
Also, wenn ich meinen Kopf aus dem Kokseimer rausgeholt hätte, in irgendeinem Punkt der Entwicklung vielleicht.
Aber da du ja auch immer noch mit dem Kopf im Kokseimer podcastest, dann nun, ist es natürlich schwierig.
Deswegen ist meine Stimme so dumpf und mehlig. Ich hatte auf jeden Fall mit dem Film viel Spaß, weil es halt das nimmt, was ich an dem Madagaskar-Film am meisten mag, die Pinguine. Die Front und Center stellt, und dann hast du halt irgendwie gute Sprecher. Das heißt, ich hatte Spaß daran, den Stimmen zuzuhören. Ich fand Dave irgendwie witzig, auch wenn er sehr hässlich ist, aber ich fand ihn halt irgendwie witzig. Und sein Running Gag ist halt beim ersten Mal witzig, wenn du es merkst, und dann ist es irgendwann so, okay. Aber es ist dann, sind es 6-mal macht das, glaube ich. Also ist dann schon okay.
Welchen Running Gag meinst du denn?
Naja, dass er dieses True Barry, more energy. Also er sagt halt immer, er spricht seine Oktopoden-Crewmitglieder an und dann sind es immer zusammengesetzte Schauspielernamen. Ich habe auch eine Liste, die ich kurz raussuche und du kannst ja kurz überbrücken, Matze.
In Deutschen passiert das nämlich gar nicht.
Nee, ich glaube, das wäre auch einfach nicht zu übersetzen.
Nee, das, was sie stattdessen gemacht haben, allen Oktopoden so richtig absurd deutsche Namen gegeben.
Okay.
Also sowas wie Karl.
Okay, also ich fand die Oktopoden mit ihrem schon sehr witzig, muss ich sagen.
Die sahen halt 1:1 aus wie bei Octodad.
Das stimmt. Nur mit weniger Körper. Okay, warte, ich lese kurz die Liste vor. Drew Barry, more power. Anthony and Michael, haul them away. Nicholas, cage them. Charlize, they're on the ray. Hugh, Jack, man, the battle stations. Haley, bury them. Kevin, bake on. We are still gonna need that victory cake. Robin, write this down. Helen, hunt them down. William, hurt them. Parker, Posey, go all terrain. Elijah, would you please take them away? Und das ist dann halt so über den Film irgendwie eingestreut und dann ist es schon okay. Am Ende gibt es halt eine Szene, wo er das dreimal am Stück macht. Da ist es dann so ein bisschen, okay, euch ist nichts mehr eingefallen. Aber wenn das halt zwischendurch 1-2 Mal macht, ist es halt total okay.
Aber zum Beispiel das mit dem, ich weiß gar nicht, wie der Oktopus da auf Deutsch heißt, aber das mit dem Kuchenbacken. So, da hast du auf Englisch halt ein Wortspiel. Und das ist dann genau diese SpongeBob-Nummer mit Geister, 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 Weißbrot. Dadurch, dass es halt auf Deutsch du den Gag nicht übersetzt bekommst, ist der halt so random und so seltsam, weil er ja die Anweisung gibt, die Pinguine dingfest zu machen und dann. Und Friedrich, back den Kuchen. Ne? Es kommt halt so wirklich out of nowhere. Ich weiß gar nicht, warum ich den Film unterm Strich eher so semi fand. Weil auch hier wieder, wie beim dritten, sind die Actionsequenzen so komplett drüber. Also das ist dann halt wirklich schon Looney Tunes.
Ja, wenn du merkst sie da halt auch brutal, dass der für 3D gemacht ist, weil du halt wirklich diese ganz stumpfen Szenen hast, wo dir Dinge ins Gesicht geschossen werden, so wie eine Zeit lang jeder Animationsfilm irgendeine Art von Achterbahnfahrt in Anführungsstrichen drin haben musste, weil das in 3D gut aussieht. Der Film ist halt so smack dab mitten in dieser Zeit gemacht, das ist halt so brutal.
Was man zumindest auf dem Streaming-Portal, auf dem wir jetzt, glaube ich, dann alle gesehen haben, daran halt erkennt, dass tatsächlich das Bildformat wechselt. Ja, dass das der auf so einmal schwarze Balken bekommt, wo die Pinguine dann also rüberfliegen sozusagen.
Ja. Hey, das suddenly ist 16:9.
Nee, und die Actionsequenzen, wie gesagt, so die Verfolgungsjagd in Venedig oder wie sie da aus dem Flugzeug fallen. Mit den unterschiedlichen, durch die unterschiedlichen Flugzeuge und so reingehen und so. Das fand ich auch ziemlich.
Und dann so, wo er auf den Fallschirm landet und dann so. Private, hör auf, mit den Rucksäcken zu spielen. Wir müssen etwas finden, was unseren Fall aufhält.
Und das, wo Gaben das vorhin schon erwähnt hat, das war so ein richtiger Family Guy Gag, aber den fand ich wirklich, wirklich witzig, wenn sie dann da in der Wüste auf dieser Hüpfburg landen und so, ich glaube, es ist klar, was sie tun müssen. Eine Stunde später, Hüpfburg, Hüpfburg, Hüpfburg. So, und jetzt müssen wir nach Hause.
Fand ich nachvollziehbar.
Das fand ich auch gut.
Hätte ich
das
nicht anders gemacht?
Nee. Weiß nicht, ob die Situation ist sehr schwer, sich da hinein zu versetzen, aber ja. Nun, das war so ein Gag, den ich gut fand.
Tot gewesen, weil ich aus einem Flugzeug gefallen wäre, aber davon abgesehen.
Aber so insgesamt, ich weiß nicht. Milena, ich glaube, wir sind da auf einer Wellenlänge. So, was hat bei dir nicht so richtig Klick gemacht?
Ja, es ist schön, dass du das auch nicht wirklich benennen kannst, weil wirklich, als Sascha es gerade zusammengefasst hat, habe ich gedacht, da haben wir denselben Film gesehen. Weil das fand ich gleich nach einer echt lustigen Geschichte. Aber wahrscheinlich war es da für mich dieses, die Pinguine funktionieren extrem gut als Sidekick. Und immer wenn sie so in kleinen Dosen mal unterwegs kommen und sich dann High Five geben, ist witzig. Aber dass sie das dann irgendwie die ganze Zeit gemacht haben und so dieses, wow, wir sind halt super cool. Ja, ihr wart halt eigentlich nur cool, weil die anderen so extreme Lappen waren. Und so dieser Kontrast hat mir gefehlt, so. So, du kannst nicht durch die Bank weg cool sein.
Ja, aber sind sie also, auch nicht. Ich finde, das ist ja durchaus Teil des Dings, dass man halt hier merkt, okay, sie sind eigentlich nicht so on top. Und das ist ja auch eine der Sachen, die theoretisch in der Story-Arc von Skipper drin ist.
Aber das ist doch die Moral, am Ende sind sie ja super cool. weil sie dann doch irgendwo besser als Nordwind sind.
Ich weiß nicht, ob ich hatte das Gefühl, dass die Moral woanders liegt, aber es ist okay. Ich will dir nicht widersprechen.
Ich habe da, glaube ich, gar keine Moral gesehen. Also im dritten habe ich sie noch gesehen und da dachte ich so, okay, wir sind einfach nur krasse Agentenpinguine. Und den Anfang fand ich super, weil es waren Babypinguine und dann war ich richtig enttäuscht, als sie erwachsen waren und irgendwie fies und böse und völlig abgebrüht und irgendwie, der war auch nicht scheiße, der Film, aber also ich glaube, nochmal geben muss ich mir den auch nicht.
Ich seh da ein Muster irgendwie.
Ja, das stimmt.
Ich fand's halt schön, ich glaube, Quint, hast du den Film gesehen? Noch?
Gut. Ja, ich habe alle
ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst. Ich fand's halt ganz schön, dass die Pinguine dann eine ähnliche Dynamik wie in der Serie haben. Dass es dann nochmal mehr rausgestellt wird, dass Kowalski das Brain ist und Rico halt die gesamte Zeit irgendwelche Dinge herauswirkt.
Ja, also wie gesagt, ich kenne ja durch die Serie schon die Dynamik der Pinguine. Deswegen war es für mich halt eine praktisch ein Feature-Film von dem Pinguin einfach. Also das war, ja, vielleicht
auch zustimmen. Aber fandst du den auf gleichem Level wie die Serie? So von dem, was du noch weißt?
Ich weiß es nicht mehr. Also das Feeling war ein bisschen belangloser als die Serie, ein bisschen, wenn ich das so sagen kann. Aber mehr, also wie gesagt, ich habe die Serie lange nicht mehr gesehen. Das war halt wie, keine Ahnung, vor 10 Jahren oder so, als meine Schwester es geschaut hat, habe ich mal Folgen mitgeschaut, aber mehr hat das halt ja auch nicht gemacht, ne?
Gaben.
Ich habe den Film tatsächlich nicht gesehen.
Hast du auch nicht
geschafft. Erst nicht schlecht.
Das macht schon Spaß. Wie
Teil 3. Also ich glaube, wenn du Teil 3 erträgst, erträgst du den auch.
Ja, das stimmt. Also ich fand ihn weniger weird als Teil 3 sogar.
Also in den Actionsequenzen ist er genauso drüber. Das ganze Venedig-Ding ist halt mega absurd und aber auch deswegen irgendwie unterhaltsam. Aber irgendwie gab es dann doch noch mehr Leerlauf dazwischendurch. Für mich.
Ja, also der ist halt nicht so over the top wie aber der dritte Teil mit der Dubois. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bei ihr war es halt so, das ist so, what? Nee, das passiert nicht. Oh, okay. Bei dem Pinguin war es, fand ich persönlich, ersichtlich, dass es passieren könnte.
Ja, weil du halt dann aber auch nach dem dritten halt dann schon weißt, okay, es ist alles offen, fuck it. Und du hast dann halt vielleicht auch schon ein Frame of Reference durch die Serie, wenn du die geguckt hast. Und du weißt also, oder ne, dadurch, wie die Pinguine dann halt auch in der Medienlandschaft irgendwie stattgefunden haben, so diesen Pseudo-Geheimagenten, bla bla Ding so, oder Spec Ops oder was auch immer. Also ich weiß nicht, da war der Schritt, glaube ich, nicht so weird wie im dritten Madagaskar von, wir müssen Heimat und Natur und Zoo und wie bringen wir es alles unter einen Hut? Nein, wir machen eine Space Opera Megashow mit Lichtshow in einem Zirkus in Europa, in einem Zug, weil, because.
So, also, richtig.
Ja, also wie gesagt, der Rahmen, also für mich war der Rahmen, in dem die Pinguine agiert haben, so wie ich es erwartet habe. Und beim dritten Teil war es halt, hat das meinen Rahmen an Erwartung völlig gesprengt. So.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Absolut. Ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Pascal, so für die Hälfte, die du dann geguckt hast?
ich werde den nachher noch zu Ende gucken, auf jeden Fall. Ich fand das gar nicht so blöd. Also, der hatte seine Momente, aber auch das, ich glaube, am Ende wird das. Keine Ahnung, ich hab, was wenn noch eine andere, wie heißt sie denn, mit dem, eine Nickelodeon-Serie, die irgendwie, ich weiß nicht warum, aber die hat immer Assoziation mit
King Madagaskar Julian.
Mich geweckt, auch wenn es auf dem ersten, nein, mit dem super smarten Kind.
Jimmy Neutron,
genau, ja, das ist für mich so Jimmy Neutron-Level von Humor gewesen. Ich glaube, da habe ich jetzt wegen den Pinguinen dran gedacht, weil der Bösewicht dieses Hightech-Lair hat. Kann sein, dass daher die Assoziation kommt, aber ja, also ich glaube nicht, dass ich mich der Film jetzt mehr. Ich glaube, die bekommen also so in Letterboxd-Wertungen, haben jetzt bis die Madagaskar-Filme alle für mich eine 3 von 5 bekommen und ich glaube, da wird sich der Film einreihen.
Ja. Ich weiß nicht, wollt ihr sonst noch was über den Film sagen?
Habt ihr einen Lieblingspinguin?
Rico. Er hat.
Ich glaube, Kowalski.
Kowalski.
weil ich immer den Running Gag immer so geil finde von dem anderen, wenn halt immer so, ja. Status Report.
Ich kann nicht.
Same. Auch ja, auch fand ich auch sehr gut, dass die Analysen immer so dieses total so offensichtlich Sachen oder völlig an dem Problem vorbeiführen. Wieso? Analyse. Ja, wir haben sehr viel gegessen.
Hm. Ja, ich, okay. Weiß, ich finde auch, ich mag auch Skipper einfach durch seine Art. Wie, also auch wie er synchronisiert ist und so.
Du magst Bossy Arschlöcher?
Guck, ich bin ein Bossy Arschloch, Matze, das weißt du. Also ja, natürlich.
Nee, ich find Rico am coolsten, einfach weil er so dieses Schweizer Taschenmesser-Ding ist.
Das ist auch eine Sache, die wie ich las, die halt zwischen den Filmen in der Serie halt eingeführt wurde und deswegen dann auch später in den Filmen ein bisschen mehr aufgegriffen wurde, also auch schon in den Madagaskar-Filmen. Was ich ganz spannend fand. Ja.
Ja, doch, so ein bisschen.
Stimmt. Also es wird mehr, es ist natürlich nie so krass im Fokus wie in der Serie oder in einem Pinguin-Film, aber ja.
Falls, ja, also ich bin da aber dann auch irgendwie bei Pascal so, ich fand den Film jetzt dann doch noch mal so müh belangloser irgendwie als die anderen. Aber es war trotzdem, ja, ich bereue es jetzt nicht, den geguckt zu haben, aber muss jetzt auch nicht so schnell wieder sein.
Also für mich war es halt einfach die positivste Überraschung vielleicht, weil ich die anderen dann schon kannte. Ich dachte, er wird auf jeden Fall schlimm. Und er war dann halt aber nicht schlimm. Also ich weiß nicht, vielleicht liegt es einfach dann bei mir daran, an dieser Fallhöhe zwischen Erwartungshaltung und wie viel weniger schlecht er dann tatsächlich war, dass er deswegen in meiner Wahrnehmung besser wegkommt, als er es vielleicht verdient hat.
Okay. Wer hatte oder hatte noch irgendjemand in diese King Julian-Serie reingeguckt?
Nein, aber sie hat 5 Emmys Minuten gewonnen.
Ja, genau.
Die ist leider wieder. Ich meine, es ergibt ja Sinn, eine 3D-Animations-TV-Serie kannst du natürlich da nicht auf dem Produktionsniveau halten, aber die sieht dann halt auch vom Animationsniveau wieder eher aus wie etwas schlechter als der erste Teil leider.
Ja.
Also die Modelle sind ein bisschen besser, aber was dann halt mit den Animationen passiert, ist halt echt arg.
Ich habe also, Netflix gab es so einen 3,5 Minuten Zusammenschnitt.
Special.
Ja, und das ist halt auch einfach nur ein Trailer. Also das Ding war, ich hab's halt geguckt, es ergab alles vorne und hinten keinen Sinn, aber man hat dann halt einmal einen Eindruck davon gewonnen, wie ist die Animationsqualität und all das. Und ich glaube halt, ich glaube dann einfach, dass King Julian einfach das nicht trägt. Und die Animation war halt auch so schlecht, dass ich sagen würde, okay, wenn ich ein Kind wäre und das läuft halt nachmittags auf Nickelodeon oder RTL 2 oder Super RTL, hätte ich damit wahrscheinlich überhaupt keine Schmerzen gehabt. Aber mich dafür jetzt für den Podcast noch mal mit 5 Staffeln in 2 Serien oder 7 Staffeln in 2 Serien auseinanderzusetzen, die dann auch teilweise nicht so wirklich kurz sind. Nein.
78 Episoden in 6 Staffeln.
Ja, nee. Also, wie gesagt, ich war überrascht. Ich habe einmal reingelesen und die haben 5 Emmys gewonnen für die King Julian Serie insgesamt, was halt schon nicht schlecht ist. Also dann halt für Kinderanimations-Content, aber trotzdem.
Und da gab es nichts Besseres.
Ja, das frage ich mich auch.
Vielleicht hatten sie gute Jahre.
Also allein optisch wird es da doch.
Aber es geht auch nicht immer um die Optik beim Emmy, ne? Es geht ja um das Gesamtwerk. Anyway, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Also ich habe es nicht geguckt und das war mir dann. Verzeiht es mir bitte, liebe Hörer, aber es war mir meine Zeit nicht.
Wie viele Emmys hat SpongeBob gewonnen?
Das sind aber wie viele 100 Staffeln sind SpongeBob, ist die Frage. Aber ich gucke kurz nach, wie viele Emmys SpongeBob hat. Einen Moment.
Wenn es weniger sind, nämlich kann ich die Emmys nicht mehr ernst nehmen. Nicht, dass ich bisher eine ausgeprägte Meinung gegenüber den Emmys hätte.
Der hat 2015 hat er gewonnen für Outstanding Children's Animated Program und Outstanding Performer in Animated Program. Für King Julian halt. Und tatsächlich Gleichstand. Outstanding Casting von Animated Series or Special. Gleichstand mit den Teenage Mutant Ninja Turtles. Hm.
Also ich kann dir sagen, SpongeBob SquarePants hat mit seinen 291 Folgen 10 Primetime Emmy Nominations. Und jetzt schauen wir mal, ob er irgendwelche davon gewonnen hat. Nein.
Aber das ist dann durchaus ein Unterschied.
Okay, Emmys gecancelt. Wenn
du sagst, nee, das ist ein Unterschied, weil du sagst Primetime, weil bei King Julian sind sie Daytime Emmy Awards.
Ja, stimmt, das ist ein Unterschied.
Das ist, glaube ich, tatsächlich
Das ist was anderes?
Ja, also SpongeBob
Daytime,
war
Nighttime! Daytime!
SpongeBob war nominiert 2019 für Outstanding Short Form Animation Program und das und dann Outstanding Special Class Short Format Animated Program. Und außerdem noch für Outstanding Animated Program for Programming Less Than One Hour. Also der, man merkt, die Namen der Kategorien haben sich einfach über die Jahre geändert, aber es war immer die gleiche, der gleiche Award.
Ich habe jetzt noch mal geguckt.
2002 bis 2019 sehr regelmäßig.
2015 hat King Julien gewonnen für Outstanding Children's Animated Program. Die anderen waren Arthur, Sanjay und Craig, was ich nicht kenne, und The Fairly Odd Parents, auch bekannt als Cosmo und Wanda.
Hm. Wenn Elfen helfen.
Oh, großartige Serie.
So war ich Timmy's Dad heiße.
Dinkelberg.
Berg. Irgendwann der große Cosmo und Wanda Podcast.
Unbedingt.
Das Problem ist, dass der Lead-Designer halt leider so ein Arschloch ist, deswegen. Sonst hätte man auch mal so über Danny Phantom und diesen ganzen Kram, diese ganze.
Ja, das war ja meine. Das hatte ich auch mal erwähnt, aber du fandest das scheiße, weil dann werde ich über alle Nick-Serien reden.
Nein, das war
passend. Warum reden wir nicht über alle Nick-Serien?
Ich wollte irgendwann mal vorschlagen, auch einen Nickelodeon-Podcast zu machen, aber wir können auch von mir aus. Ich mache auch einen. Biber-Brüder-Podcast. Alleine. Eine Serie und
nur über Biber-Brüder. Jede einzelne Folge wird ein Podcast.
Wird ungefähr so gut wie unser SpongeBob-Podcast. Pascal redet 2 Stunden und der Rest von uns sagt zwischendurch mal was.
Das war witzig.
Aha.
Das war humorvoll.
Dann, einmal kurzes Roundup. So ein, zwei Sätzen zusammengefasst. Gaben, wie fandst du Madagaskar jetzt als Reihe? Auch vielleicht im Vergleich zu Shrek.
Ich bin ja nie der riesige Shrek-Fan gewesen. Von daher, ja, war okay. Also, schwächer, aber ist jetzt, bin auch froh, dass es vorbei ist.
Okay, Quint.
Ja.
Danke. War das deine genau Zusammenfassung mit ja?
Das war also das, was Gaben gesagt hat. War nett, das mal zu schauen. Ich hatte auch viel Spaß mit Pinguinen gehabt. Auch mal zu komplettieren und zu mal checken, dass ich 2 und 3 nie gesehen habe. und ich glaube, es war ganz nett wegen der Absurdität des dritten Films. Dafür hat sich das eigentlich schon gelohnt, ja.
Pascal.
Ja, am Ende tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Ich habe, dadurch, dass man die so lange nicht gesehen hat, habe ich mir irgendwie erhofft, dass die doch eine ganze Ecke witziger sind am Ende. Oder halt einfach konsistenter und ja, ich hatte immer das Gefühl, dass die schon so einen gewissen Stellenwert haben im 3D-Animationskosmos, in dem ich mich jetzt ja nicht so exzellent auskenne wie jetzt, mindestens Matze, aber wahrscheinlich auch Milena, Sascha oder keine Ahnung. Ich habe ja da schon noch viele große Lücken. Und bei Madagaskar dachte ich immer, das hätte schon einen gewissen Klassiker-Status da drinne, ähnlich wie Shrek. Aber I don't know, ich fand es dann doch war ein bisschen enttäuscht am Ende des Tages. Und ja, das natürlich jetzt, gerade im Vergleich zu Shrek, das ist natürlich das Beste, was DreamWorks je hervorgebracht hat, gerade der zweite Teil. Da ist selbstverständlich, kann der dem nicht das Wasser reichen, das ist ganz klar.
Ich bin zumindest.
Aber ich hab die Kung Fu Panda Filme nie gesehen.
Ich auch noch nicht, das machen wir dann nächstes Jahr. Ich fand's jetzt auch im Vergleich mit Shrek, ich fand zum Beispiel den dritten Shrek immer noch deutlich schwächer als jeden Madagaskar-Film. Aber dafür war, also Madagaskar hatte so ein Level irgendwie und hat das durchgängig gehalten. Das war halt leider nicht allzu hoch. Also es war gut, es war jetzt keine absolut verschwendete Lebenszeit oder so. Man hatte durchaus seinen Spaß mit dem Film. Aber es gibt halt da draußen auch noch 10.000 andere, auch noch DreamWorks-Filme, die ich dann doch hätte lieber gesehen. Melinda.
Da das Wort absurd so oft fiel, möchte ich zitieren, was ich einmal in einer Kunstausstellung gelesen habe. Wir sind der Absurdität entkommen, obwohl wir auf viel mehr gehofft haben.
Danke.
Ja, und mehr möchte ich auch nicht dazu sagen.
Finde ich da eigentlich ganz gut.
Finde ich gut.
Sascha, so als Schlusswort.
Ich weiß, ich war halt einfach auch nie so ein riesen Shrek-Mega-Fan. Deswegen fand ich Dream, also ja, Madagaskar ist, finde ich, einfach sehr Animationsfilme seiner Zeit, so, die würdest du heute halt einfach nicht mehr so machen und ich weiß nicht. Ich hätte früher eigentlich ohne zu zweifeln gesagt, dass ich Madagaskar besser fand als Shrek, aber heute würde ich sagen, das ist ungefähr das Gleiche für mich in der Wahrnehmung. Mag aber dann auch an dem mangelnden emotionalen, an der mangelnden emotionalen Verbindung zu den Shrek-Filmen liegen bei mir. Ja, also es war nett, die jetzt nochmal geguckt zu haben. Ich werde sie wahrscheinlich in 10 Jahren dann vielleicht nochmal gucken und mehr muss dann aber auch nicht sein. Also keine Ahnung, ist okay. Ich freue mich auch auf andere Filme von DreamWorks definitiv mehr. Namentlich diese mit den Drachen. Und
habe ich ja, schon gehört.
Deswegen, es war nett, irgendwie auch die Lücke mit dem Pinguin-Film nochmal zu schließen. Und ich glaube, ich mag einfach die Pinguine noch ein bisschen lieber als halt Esel und so. Und ja, keine Ahnung. Es ist alles eine gute Zeit und das war's. Also könnt sehr viel besser, könnt sehr viel schlimmer.
Dann sind wir, glaube ich, alle so ungefähr auf einem Level, was da die Meinung angeht. Schön.
Das ist ja auch mal neu.
Ja. Dass wir
uns. Wir sind einfach alle underwhelmed. Das ist halt vereint in der Enttäuschung.
Ja.
Sehr schön. Dann vielen, vielen lieben Dank an die ZuhörerInnen fürs Dranbleiben, fürs Dabeibleiben. Bei wie vielen sind wir? 3 Stunden ungefähr, ne?
Ja. 3 Stunden.
Lief doch. Vielen, vielen lieben Dank an euch, dass ihr gepodcastet habt, wie immer. Wir hören uns im nächsten Monat wieder und bis dahin habt noch eine gute Zeit. Guckt mal vielleicht 1 bis 2 Madagaskar-Filme, wenn ihr da Bock drauf
habt. Oder auch nicht.
Und
lieber was guck mal
direkt den dritten.
Man braucht auch nicht so viel Vorwissen.
Man braucht keine Vorkenntnisse.
Flasche Rotwein und ab dafür.
Ja.
Tschut, tschut. bis dahin habt noch eine schöne Zeit. Tschü.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.